Stell dir vor, dass alles, woran du jemals geglaubt hast, plötzlich auf dem Spiel steht. Duli-Terroristen haben Deutschland an sich gerissen und sie machen vor nichts und niemandem Halt, bis jeder Zentimeter dieses Landes uncool ist.
Also Entertainment würde Buba ein Battle vernichten.
Aber Herr Bundeskanzler, was sollen wir nur machen?
Holen Sie mir die besten zwei Männer, die wir haben.
Nur zwei Männer können die Duli-Invasion stoppen, bevor es zu spät ist.
Ab nach Dudelhausen, du Missgestalt.
Special Agent Vizzy Valentino und Ex-Marine Limmy bleiben nur 2 Stunden. Doch sie sind gekommen, um Dullis zu rauchen.
Game over, du Bastard.
Viben mit Vizzy Productions präsentiert. Fights, Camera, Action.
Willkommen bei Folge 78 von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy Valentino im Sommermodus und heute zum ersten Mal mit einem alten, gut bekannten Gast, aber zum ersten Mal live im Viben mit Vizzy Studio. Wir begrüßen den Züricher Zonenspieler Limmy. Was geht, Bruderherz?
Nice, Bro. Freut mich wieder dabei zu sein bei deinem Podcast. Ist mir natürlich eine Ehre. Jetzt erstes Mal sogar als eigener Podcast-Betreiber bin ich jetzt auch bei dir im Gast.
Yes.
Und natürlich freut mich, hier zu sein in den Vibe mit Vizzy Studios. Konnte auch eine Folge für meinen Podcast bei dir hier aufnehmen.
Ganz genau. Also ich denke, entweder nicht viel später nach dem Drop oder vor dem Drop. Auf jeden Fall bei Limmy Zone, dem Podcast für alle Eidgenossen, die dope bleiben wollen. Hört auf jeden Fall rein. Wir haben eine Filmfolge aufgenommen.
Mhm.
Ähnlich wie heute. Das heutige ist auch eine Filmfolge. Die erste Nicht-Retrospects-Folge, die wir zusammen aufnehmen.
Genau, ganz genau.
Wir haben eine allgemeine Filmfolge gemacht für seinen Podcast, wo wir über Lieblingsfilme sprechen.
Mhm.
Ist sehr nice geworden, meiner Meinung nach.
Die ist auch,
auch auf Hochdeutsch.
Genau,
also für alle, die jetzt noch ein bisschen, für alle, sagen wir mal, deutschen Zuhörer.
Genau. Check das auf jeden Fall ab.
Die sich schwer tun, Schweizerdeutsch zu verstehen. Limmy war so nett und hat mit mir auf Hochdeutsch
natürlich
die Folge aufgenommen.
Natürlich.
Und ich kann es nur empfehlen für alle, die sich für Filme interessieren. Wir reden über Lieblingsfilme. Ich habe mich zusammengerissen, das nicht zu speziell zu machen und über, ne, wie man so schön sagt, 6-stündige bulgarische Stummfilme zu sprechen, sondern wir haben über einige Classics gesprochen.
Genau,
und,
genau.
Ja, ich denke, da ist für jeden etwas dabei.
Genau, genau.
Ansonsten der Grund, warum du hier bist. Warum bist du hier in Dresden? Also abgesehen von, ne, den Big Brother sehen und Sightseeing.
Natürlich.
Und das beste Butter Chicken der Welt essen.
Natürlich. Ja, wir waren ja auch beim Wu-Tang und Nas-Konzert.
Genau.
Am Montagabend, also diesen Montagabend in Berlin. Über diese Erfahrung haben wir auch in meinem Podcast darüber geredet. Also wenn ihr wissen wollt, wie wir das Konzert fanden und wir reden auch über Wu-Tang und Nas, das haben wir in meinem Podcast besprochen. Und
ja, es war eine lustige Konzertreview.
Genau, genau, genau.
Ja, also war auch immer mein Traum, Pudi-Tang und Nas zu sehen. nein, aber for real war sehr nice.
War sehr nice, war wirklich
war sehr nice.
War sehr nice. Ja, und wir haben das eben, letztes Jahr haben wir uns getroffen, waren wir ja beim Fifth-Konzert, aber letztes Jahr haben wir ja nichts so zusammen gemacht, wir haben keine Podcast-Folge, nichts aufgenommen so.
Ich glaube, wir wollten einfach chillen.
Ja, oder? Wir wollten einfach chillen und dieses Mal haben wir gedacht, ey, lass uns doch etwas zusammen machen,
wenn ich schon hier bin. Ich weiß gar nicht, warum wir letztes Jahr nicht dran gedacht haben.
Ich weiß
so
auch nicht.
Weil das Ding ist, wir machen für unsere Retrospects-Folgen immer super,
genau,
also Vorbereitung.
Stimmt, genau,
und
genau.
Die Zeit hatten wir letztes Mal nicht, aber
genau,
wir hätten eigentlich was anderes, Lockeres machen können.
Hätten wir safe machen können, aber ich meine, es war das erste, ich war letztes Jahr eben, ich war das erste Mal hier in Dresden so, du hast mir auch die City gezeigt, so, war auch nice, war cool, entspannt, aber dieses Mal habe ich gedacht, ey, wenn wir schon wieder connecten, wäre doch nice, eine Podcast-Folge aufzunehmen, sowohl für meinen als auch für deinen und ja, deshalb bin ich hier, freut mich hier zu sein, immer wieder schön in Dresden zu sein, nice City.
Ja, Dresden-Zürich connected.
Ja, Mann, ja, Mann.
Ja. Wie gesagt, Konzert war sehr nice, es war eine Freude, einen der absoluten Goats zu sehen mit Nas, natürlich auch Raekwon und ein paar Classics zu hören, Wetter
natürlich
hat gestimmt, so.
War dope.
Über lustige Erfahrungen mit einigen Konzertgästen sprechen wir bei dir.
Genau, genau.
Also an nochmal, ne, folgt gerne auch Limi's Zone auf Instagram.
Sehr gerne.
Da kriegt ihr immer Updates, denn der Gute spricht auch über Kultur, über Film, über zum Teil, ja, Anime, kann man sagen.
Genau, genau. Also bis jetzt, also eigentlich.
Nochmal, sorry für mich als Laie, ne? Bevor ich jetzt hier hops genommen werde. Yeah. Manga an sich ist ja eigentlich
Manga
die Comic-Version, ne?
Genau.
Und dann Manga, Anime ist sozusagen die verfilmte Version des Comics.
Genau, ist die, okay, genau, ganz genau, genau, genau. Und meistens ist es so, dass bei den, die Originalwerke sind die Mangas.
Genau, okay, okay.
Und davon
okay.
machen sie dann auch die Anime sozusagen, die Serien sozusagen. Und ja, eigentlich rede ich auch über das in meinem Podcast. Bis jetzt bin ich halt nur dazu gekommen, über One Piece zu reden, weil One Piece das größte Werk aller Zeiten so ist und läuft sehr viel und deshalb, ja. Aber ich möchte da schon in Zukunft eben und auch über andere Sachen, also andere Anime-related Sachen zu reden. Definitiv, ja, definitiv.
Das Thema der heutigen Folge, ihr werdet es ja am Cover sehen, wir machen das etwas spezifischer. Wir reden heute auch, also gar nicht mit großem Plan, sondern wir reden uns einfach frei von der Seele. Also der Jim Beam ist in die Gläser geflossen. Wir sind,
yes, sir.
Wir haben schon eine Folge aufgenommen, wir sind jetzt voll im Modus.
Ja, Mann.
Entspannt. Es geht heute, grob gesagt, um Actionfilme.
Ja, Mann.
Um Action-Kino.
Ja.
Ich möchte mit dir vorher aber über einen neuen Action-Film sprechen, der
sehr
dieses
gerne.
Jahr erst rausgekommen ist.
Sehr und gerne.
Dazu gehöre ich zu einer Franchise natürlich.
Natürlich.
Dann über unsere vielleicht auch Erfahrungen mit Action-Filmen,
mhm.
weil ich gerade was so Gewalt im Film angeht, mhm. habe ich so eine, also einfach Kindheitsstory mhm. und Sachen und mhm. das ist weitergesponnen, einer der Gründe, warum ich dann jetzt auch wahrscheinlich so viel
mhm.
Action und Horror irgendwie nachgeholt habe mhm. oder konsumiert habe.
Ja.
Und dann möchte ich mit dir über so die goldenen Zeiten sprechen des mhm. Action-Kinos. Mhm. Vor allem die 80er Jahre und die 90er Jahre.
Mhm.
Und warum sie die Filme nicht mehr so machen, wie sie sie gemacht haben.
Mhm.
Ja, das ist, das hört man oft. They don't make them like they used to.
Mhm.
Ob das auch stimmt?
Ja.
Und vielleicht können wir erörtern, was für uns die besten Actionfilme sind,
ja.
der 80s und 90s.
Mhm.
Es gibt auch einen Grund, warum wir da so uns ein bisschen auf diese Dekaden beschränken.
Genau.
Aber ich würde jetzt mal von vornherein schon sagen, das sind die zwei besten Dekaden für Actionfilme.
Ja, definitiv, und definitiv.
Ja. So wie es bei Horror eigentlich die 70er und 80er sind, mhm. sind es bei Action 80er und 90er.
Mhm.
Aber dazu kommen wir noch.
Mhm.
Ich habe dieses Jahr etwas nachgeholt. Ich habe eine Wissenslücke gefüllt. Passend zum neuen Release, denn dieses Jahr ist der neue John Wick-Film rausgekommen, John Wick Teil 4. Der erste kam 2014 raus mhm. und ich weiß noch, dass es schon einen Hype gab für den Film,
ja.
so ein bisschen, weil es hieß so einen Actionfilm habt ihr noch nicht gesehen oder lange nicht mehr gesehen.
Genau,
ja?
genau.
Und ich weiß nicht wieso, aber in der Phase meines Lebens war ich überhaupt nicht daran interessiert.
Okay, krass.
Ich glaube, das war so die Phase, wo ich so mich angefangen habe, so richtig intensiv mit Filmen zu beschäftigen.
Mhm,
ich hatte ja in deinem Podcast schon gesagt, es gab so Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so, wo ich richtig das Filmemachen bemerkt habe.
Ja,
und
genau.
ich habe mich ein bisschen tiefer auseinandergesetzt.
Genau, genau.
Der
genau.
Pate und Blue Velvet.
Genau.
Aber
genau.
selbst zu diesem Zeitpunkt mhm. war ich noch nicht so Film-Film-crazy, mhm. dass ich wirklich mich informiere über Filmgeschichte. Und die großen Regisseure, mhm. also ich kannte schon ein paar Namen.
Natürlich.
Aber so vom Weltkino kannte ich wenig. Mhm. So, ich kannte keinen Kurosawa, keinen
logisch,
Bergmann, so, logisch, weißt du, keinen Fellini, Pasolini und wie sie alle heißen.
Genau,
weißt du? Und
genau.
Das kam erst in den Jahren danach und genau in dieser Phase, so 2014,
mhm.
Ich weiß auch nicht, was es genau war. Ich bin auf die Criterion Collection aufmerksam geworden.
Ja.
Das ist so ein, wie soll man sagen, ein Verlagshaus und auch ein Herausgeber von DVDs und Blu-rays.
Genau.
Die es schon seit über 30 oder ich glaube sogar 40 Jahren
mhm.
gibt,
mhm.
Machen wunderbare Blu-ray-Editionen von Klassikern, aber auch von neuen Filmen, die es laut der Collection wert sind, archiviert zu werden, herausgegeben zu werden, tonnenweise Bonus-Supplements, meistens auch sind diese Editionen dann auch die definitiven Editionen, also wirklich im richtigen Cut,
genau.
in bester Qualität, ja, und, ich bin da drauf aufmerksam geworden, habe gemerkt, wie groß diese Community ist von von Sammlern, Physical Media. Mhm. Und ich bin leider bei sowas ein bisschen anfällig. Mhm. Weißt du, ich kann es nicht ändern. Das ist so ein Family-Ding. Weißt du? Ich habe in meinem Leben sehr viele Sachen gesammelt. Mhm. So. Mhm. Angefangen bei Pokémon-Karten und dann Yu-Gi-Oh! Und Beyblades und so. Ja. Das hört ja nicht auf. Du willst ja immer mehr. Genau, so, bis du es dann nicht mehr magst.
Genau,
weißt du?
Genau.
Aber manche Sachen sind dann halt keine Trends. So, weißt du? Und dieses Filme sammeln oder genießen ist jetzt einfach schon seit 2014 so richtig drinne bei mir.
Nur
damals, weil ich so viel Neues entdeckt habe. Also für mich ist wirklich wie so eine Welt offen geworden. Mhm. Ich habe dann auch IMDb für mich entdeckt, weißt du? Ich habe es auch schon mal gesagt, aber ich habe so richtig dann, boah, welche Filme haben die höchsten Bewertungen? Ich habe mich nie dafür früher interessiert.
Ja,
so,
genau.
Ich wusste, okay, es gibt den Paten, es gibt Goodfellas, ich habe Dark Knight geguckt, aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Und dann kam diese Weltkino und all diese Sachen und ich so, boah, ich muss das alles sehen, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Und genau in diesem Moment, und es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das mal mit Jakob besprochen, manchmal hast du als Filmfan so diesen, so diese Phase, wo du so zu so einem Snob wirst, so ein bisschen pretentious wirst. Und genau in dem Moment dachte ich mir, Alter, Actionfilme, Mainstream-Filme,
okay.
Ich muss jetzt auf Krampf, so, weißt du, alte Filme gucken und mich da rein.
Safe.
Ich glaube, das gehört dazu, aber einfach dumm. Weißt du, weil ich kann heute Tarkovsky-Film gucken, der 3 Stunden geht, wo kaum ein Wort gesprochen wird, der sehr philosophisch ist, und morgen kann ich mir Steven Seagal angucken.
Genau.
Und das geht für mich zusammen.
Ja, ja, safe.
So, weißt du?
Und ich glaube, solange es dir ja gefällt, solange es deinen Geschmack...
Natürlich, ja, aber nicht nur das, ich meine generell auseinandersetzen.
Ja, damit. Safe.
Ich bin einfach offen genug.
Natürlich.
Und es gibt, ich würde sagen, auch mit dem Rise an verschiedenen Labels, die Blu-ray-Edition rausbringen von Filmen, die fast in Vergessenheit geraten sind. Es gibt eigentlich keine bessere Zeit, um Filmfan zu sein als jetzt, beziehungsweise um Filmsammler zu sein als jetzt.
Ja, so. Safe.
Und damals, genau in dieser Zeit, kam halt John Wick raus und ich dachte mir so, na, Bruder, warum soll ich dafür Geld ausgeben?
Okay, krass.
Vor ein paar Jahre zuvor bin ich noch mit Kumpels zu Transporter 3 gegangen oder so.
Natürlich.
Mit Jason Statham. Und dann in diesem Moment, na, ass.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Keanu, lange Haare, was soll das?
Ja, genau. Weißt du?
Mein Keanu, der
aus Matrix,
duckt sich in Slow-Mo vor irgendwelchen Kugeln und hat kurze Haare, so, was soll das? Finde ich Quatsch, gehe ich nicht, gucke ich nicht, aus Prinzip nicht.
Krass.
Und dann wurden immer mehr Filme gemacht. Und die Bilder sahen cool aus. Und ich hatte eigentlich Positives gehört, weil ich wusste, so Leute feiern das. Aber irgendwie hat mich der Reiz nicht gepackt.
Krass.
Und ich weiß nicht, was es dieses Jahr war. Wahrscheinlich irgendwie die Ankündigung von Teil 4. Ich habe so einen Trailer gesehen. Ich habe auch, ich glaube, ich habe eine Review gelesen zum zweiten John Wick.
Ja.
Und die war so unfassbar gut geschrieben. Wo der Bezug entsteht so zu alten Actionfilmen und Stuntwork.
Oh,
und
krass,
so. Irgendwas hat Klick gemacht bei mir, wo ich dachte so, ich glaube, weil ich mag ja Actionfilme, verstehst du?
Ja, ich weiß.
Irgendwie, also was spricht denn dagegen, dass ich mir das mal gebe? Und dann kam der vierte raus und dachte mir so, weißt du was, ich mache jetzt eine Challenge, ich gucke jetzt in einer Woche alle 3. Und es war eine Revelation so. Wir haben sich die Augen geöffnet.
Nice.
Das ist eine verdammt gute Franchise.
Safe, natürlich.
Das ist eine verdammt gute Franchise, vor allem in Zeiten, in denen gute Actionfilme mit krasser Stuntwork, mit extravaganten und riskanten Setpieces, wenn das absolut selten ist und kaum noch vorkommt.
Genau.
Und ich wollte mit dir eigentlich über die Franchise sprechen, weil du hast den ersten Film schon bei Release geguckt?
Nicht bei Release, aber ich glaube, es waren so 1 oder 2 Jahre später. Ich erinnere mich noch, ich glaube, mein Bruder hat mir den Film gezeigt. Also hat mir gesagt, so, ey, yo, es gibt so einen neuen Actionfilm so, der ist mit Keanu Reeves. Und ich so, okay, krass, Keanu Reeves. Ich meine, man hat von dem Typen ja irgendwie gefühlt seit Matrix oder Konstantin nicht mehr von ihm gehört so. Und dann habe ich ihn gesehen so, ich weiß noch, mit meinem Bruder habe ich ihn zusammen gesehen. Und ey, ich war wirklich, wie du sagst, ich war positiv überrascht, weil zuerst hast du wieder Keanu Reeves gesehen, so mit langen Haaren so. Romy hat abgeliefert und die Story war nice und es war gut umgesetzt und ich hatte Bock, ich hatte Freude, weil ich bin auch so jemand, so ich feiere Actionfilm, ich appreciate Actionfilm, vor allem auch aus dieser Zeit, aus den 80s und 90s. Ich bin mit diesen auch teilwegs groß geworden, so, also ich habe immer eine Affinität für diese Filme. Kann der Film noch so scheiße sein? Ich meine, eben, wir können uns einen Steven Seagal Film anschauen, der vielleicht technisch nicht anspruchsvoll ist, der vielleicht auch ein Mid-Screenplay hat, Aber wir haben trotzdem Freude an dem Film, weil wir einfach das nice und cool finden, oder? Und bei John Wick fand ich das wirklich sehr nice, weil wie du sagst, es ist so das erste Mal eigentlich seit sehr langem, vor allem so die 2010er Dekade ist für mich sowieso eine Dekade prägend von dieser Rise of diese Superhero Filme, Serie, ja, das MCU. Das war wirklich so eine Phase, wo das so groß geworden ist, wo sich das etabliert hat, wo jeder dann nur noch diese Marvel-Filme, ich inklusiv, ich kann mich da nicht rauszählen, ich war auch so jemand, der daran Freude hatte, so, ah, das war ein neues Konzept, du hast ein Cinematic Universe und diese Filme sind irgendwie damit connected und so, und das war ein neues Konzept und das war geil und cool, aber wie du sagst, John Wick war zum ersten Mal wieder ein erfrischenden Actionfilm. So, ja. Und das habe ich schon damals, ich glaube 2015 oder 2016 habe ich den ersten John Wick gesehen, das habe ich sehr, sehr geschätzt, ich als Action-Filmliebhaber. Definitiv.
Du hast einen guten Punkt hervorgebracht. Actionfilme sind immer noch das bestimmende, das bestimmte Genre eigentlich im Blockbuster-Kino.
Ja, ja.
Weil man so, also man könnte denken, es ist verloren gegangen, weil es ist halt nicht mehr Stirb langsam mit Bruce Willis und, und Terroristen und Explosionen im Hochhaus. Aber Actionfilme sind immer noch überall da.
Genau.
Nur sie finden halt, du hast gerade gesagt, in den letzten 10 Jahren vor allem unter dem Deckmantel von Superhero-Movies statt.
Das so. Ist so, ja.
Das Weil ist am so. Ende des Tages ist auch Avengers nichts anderes als ein Actionfilm.
Das ist so, ja. Definitiv. So. Definitiv.
Nur ich glaube, so diese handgemachte Action ist das, was viele so darunter verstehen. Und das ist das, was John Wick wieder zurückgebracht hat.
Natürlich.
Das Einzige, was ich wusste, weil ich habe früher, da gibt's bei, es gibt diesen Channel ScreenJunkies.com. Mhm. So, und früher habe ich das religiös geguckt.
Krass.
Sie haben so eine, das waren so manchmal so Reviews, aber es sind eher so ein paar so Nerds aus LA und ja, dann gab's dann irgendwann so einen Missbrauchsskandal und dann ist die Seite auch so ein bisschen zusammengekracht. Die hatten immer so Movie-Fights, weißt du, da gab's immer so Runden, da musstest du arguen und so. Es war cool gemacht, ich habe sehr oft konsumiert, den Content und sie haben eine Reihe, die sehr erfolgreich war, die hieß Honest Trailers.
Okay.
Und sie haben eigentlich einen Trailer zu Filmen gemacht, ob bekannten oder neuen. Mhm. Also Zusammenschnitte aus dem Film und aber mit einem neuen Skript. Ach, so ein bisschen so humoristisch. Die haben so einen Typen geholt mit seiner typischen Trailerstimme. In a world where everything is not what it seems. Oder irgendwie so.
Nice.
Ja, und der hat das dann immer, der hat diese Filme so ein bisschen leicht hops genommen. Und ich weiß damals, ich hatte diesen Honest Trailer zu John Wick geguckt, ohne den Film gesehen zu haben. Und da, Vorsicht, Spoiler für den ersten John Wick, mal 10 Sekunden weghören, da hieß es halt so, der Mann dreht eigentlich nur durch, weil sein Hund umgebracht wurde und landet am Ende in einer Welt voller Abfuck und Terror. So. Das wusste ich also. Und ich dachte mir so, ja, okay, der nimmt ein bisschen Rache, geben ein paar Typen, fertig aus. So, zack. Ich hatte nämlich gar keine Ahnung. Ich dachte mir, ich wusste nicht ansatzweise, dass das war nämlich die größte Überraschung für mich beim Schauen der Filme, gerade ab dem zweiten, dass es eben nicht, und das deswegen finde ich diese Franchise dann doch so besonders und so nice, es ist eben nicht viermal dasselbe, irgendein Revenge-Movie, sondern du hast bei jedem Film wird so ein bisschen die Lore, also die ganze Welt um ihn herum noch größer und noch expandiert. Aber ich finde trotz allem auf eine wirklich, so auf eine liebevolle Art. Es wird immer größer, ohne sich zu verlieren, finde ich.
Genau.
Und ich hab tatsächlich gar nicht so viel nachgelesen dazu. Ich weiß auch gar nicht, ob das von vornherein überhaupt so geplant war. Weil ich finde schon bemerkenswert, dass irgendwie die Schritte trotz allem von Film zu Film logisch wirken.
Ja, genau.
Weil zum Beispiel bei der neuen Halloween-Trilogie, da merkst du sofort, die haben den ersten Film gedreht und dann hieß es, okay, der Film war super erfolgreich, macht ein Sequel, die haben sich nicht Gedanken gemacht, dass sie eine Trilogie machen, die ineinander schlüssig ist, weißt du? So, sondern die haben einfach nur von Film zu Film und am Ende passt nichts zusammen. Und ich finde, du guckst die John Wick-Filme und das ist wie so ein Zahnrad einfach. Obwohl es immer größer wird.
Genau.
Aber es wirkt nicht unlogisch. So. Ja, obwohl die Filme schon zum Teil einige manchmal schon sehr absurde Sachen vorschlagen.
Natürlich.
Aber die haben dich immer so Step by Step zu einem Punkt gebracht, wo es dann am Ende, im vierten Teil, wenn dann Sachen passieren, denkst du nicht, es sei unmöglich, weil du halt sehr langsam und behutsam zu diesem Punkt gebracht wurdest. Und das finde ich halt geil, weißt du?
Was die John Wick-Franchise halt auch aufzeigt, ist, wie man Sequels machen kann.
Ja.
Oder auch soll. Weil eben, wie du gesagt hast, es gibt viele Sequels, die machen nur Sequels, weil sie merken, okay, sie machen einen Film, der bringt Geld, okay, machen wir den nächsten Teil. Okay, der bringt Geld, machen wir den nächsten Teil. Aber die John Wick Franchise ist, wie du sagst, einer der wenigeren, vor allem modernen Franchises, die das wirklich gut machen. So, die haben die Lore aufgebaut, sie haben das gut durchdacht. Also der Regisseur war ja viermal der gleiche. Wie heißt der? Chad
Stahelski. Genau. Der hat, ich glaube, John Wick war auch sein allererster Film.
Ich glaube auch.
Weil er ist nämlich sehr bekannter Stuntman und Stunt-Coordinator.
Stimmt, genau, das habe ich auch irgendwo gelesen.
Und das und seine Stunt-Erfahrung, die sieht man in jedem Film.
Genau. Ne?
Es ist generell schon mal eine Leistung als Stunt-Veteran oder genau. Als normaler Stuntman dann trotzdem auch auf der Regie so eine Leistung
abzuliefern. Natürlich.
Ne? Also ich meine, so zu performen.
Genau.
Finde ich krass. Mhm. Lass uns mal über den ersten sprechen, weil der erste steht trotzdem noch für sich.
Ja, genau.
Weil die ganze Lore und die ganze Welt drumherum, die ist in dem Film noch nicht etabliert.
Genau, die ist inexistent, genau.
Und manche Leute mögen das und finden deswegen den ersten überhaupt, also eigentlich am besten, weil er das Ganze noch so ein bisschen weil er sehr grounded ist.
Genau.
Viele sagen immer so, ja, die Action ist so realistisch. Ich finde das dann, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem realistischen Begriff. Weil ich finde dann lieber, Elemente können realistisch sein. Film am Ende des Tages ist immer noch etwas Künstliches, weißt du, was ich meine?
Genau.
Ich tue mich manchmal schwer, weil ich brauche keinen Actionfilm, also nicht unbedingt einen Actionfilm, wo alles super real ist.
Genau.
Weißt du? Weil ich glaube, dann wären sehr viele Filme sehr langweilig. So.
Aber ja, natürlich.
Also wenn du komplett so, weißt du? So.
Ja, und dann würde auch der Hauptcharakter nach einer halben Stunde schon sterben.
Ja, genau.
Ich meine, mit diesem Argument kann man gar nicht kommen.
Nach dem Superrealismus finde ich ein bisschen komisch.
Das musst du bei einem Actionfilm auch gar nicht suchen. Deshalb schaut man sich diese Filme auch gar nicht an. So.
Aber bei so diesem Hand-to-Hand-Combat und so, also Keanu hat ja für alle diese Filme also brutalst trainiert.
Ja, safe, das sieht man nicht.
Er ist ja auch ein unfassbarer Schütze geworden dadurch. Dieses Schießtraining ist ja Wahnsinn. Es gibt ja YouTube-Videos. Martin, den du ja kennengelernt hast, mein Kollege hat mir das mal gezeigt auf YouTube, wie er durch so ein Parcours rennt und dann so Targets anschießt.
Krass.
Also Keanu Reeves ist extrem krasser Schütze. Also der hat so brutal trainiert. Der kommt dort rein und
krass.
Also wirklich Training. So nicht nur irgendwie CGI, sondern die haben das, haben stundenlang
geprobt. Genau.
Jede Drehung, jeden Stunt, jeden Trick, jeden Kick, jeden Faustschlag.
Ja.
Und du merkst das auch
im Film. Das sieht man auch an.
Und das ist halt das Ding. Ich will ja auch, ich sag's immer wieder, ich will nicht gegen CGI bashen.
Natürlich.
Oftmals hilft das so sehr. Aber du merkst halt bei so vielen Mainstream-Produktionen, ich will jetzt auch nicht nur auf MCU scheißen, nehmen wir mal sowas wie Skyscraper, diesen The Rock-Film, weißt du, was ich meine? So? Das fühlt sich einfach nicht an. Also du fühlst auch den Impact der Action fühlst du nicht.
Genau.
Oder der Gewalt, lass es mal auch so die konkret sagen. Du spürst das einfach null.
Genau.
Und es ist einfach ein Riesenunterschied, den auch die besten Computereffekte einfach nicht kompensieren können.
Das ist so, definitiv.
Und der erste ist dahingehend sehr nice, weil er uns Keanu so als so ganz, als so richtigen so, er hat was von einem jungen Clint auf die Art und Weise, wie er nicht kaum spricht, weißt du, was ich meine? Mit dieser mysteriösen Art. So.
Stimmt, guter
weißt
Vergleich, du? Ja,
so, safe. Ein bisschen. Dieser Vigilante, der eigentlich super skilled ist.
Genau.
Aber der extrem still ist, kaum was sagt. Und ich fand's, ich meine, am Ende des Tages, ne, er hat seine Frau verloren.
Genau.
Und er holt sich einen Hund, um irgendwie, er ist ja frisch aus dem Leben raus, aus dem Hitman-Leben raus. Und wir wissen noch nicht mal, wie groß dieses Hitman, wie groß diese Hitman-Vergangenheit ist. Ne? Das wissen wir ja gar nicht. Du denkst, er hat einfach Aufträge gemacht, er hat keinen Bock mehr. So. Das macht ja dann die Überraschung in den nächsten Filmen umso größer. Besser. Ja, umso besser.
Safe.
Aber ich finde trotzdem, dass sie bei dem Film oftmals auf schlaue Art und Weise diese typischen Action-Tropes umgangen haben, weißt du, weil sie sich auf andere Sachen fokussieren, weil das eher der stille Typ ist, der eigentlich ein gutes Herz hat und so. Das hast du gefühlt bei jedem Action-Hero, weißt du? Der harte Typ, so harte Schale, weicher Kern.
Genau.
Aber bei ihm ist das, also ich finde, selbst im ersten Film, auch mit dem Hund und so, es wird so fast komplett auf so Sentimentalität verzichtet. So übertrieben, sondern ne, er ist traurig über die Frau.
Genau.
Und
genau.
Mit dem Brief, das sieht man, aber es ist nicht so, dass dann auf einmal so die traurige Musik und bla und du bist so, oh Gott und nein, sondern es ist, wie es ist. So.
Genau.
Und jetzt muss er
weiterleben.
Genau.
Und, genau.
Die Art, wie er wieder in das Leben reinkommt oder wie er wieder in den Konflikt reingezogen ist, ist ja eigentlich banal mit diesem Auto und seinem Hund und so, weißt du? Und
passiert, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch ziemlich schnell.
Also genau. Eben. Aber ich find den Kontrast lustig, weil eins muss man der Franchise auch lassen. Mhm. Sie hat sehr viel Humor.
Ja.
Sie hat sehr viel Humor und der Humor entwickelt sich eher so aus manchmal so aus skurrilen Situationen. Es ist nicht, weil Keanu Jokes macht.
Genau.
Überhaupt nicht. Mhm. Sondern weil du hast diese steinharten Männer, die dann irgendwie mit der Absurdität des Lebens konfrontiert werden. Mhm. So. Und das ist halt eine geile, das kreiert so eine geile Tension irgendwie, finde ich, in all den Filmen. Mhm. So. Weil Keanu ist ja nicht der am Joken und so, weißt natürlich du? Keanu ist nicht Chris Tucker in Rush Hour. So.
Natürlich nicht.
Ja, ja. Man, you killed my dog! Nein, aber so ist es ja nicht. Und ich mag den ersten Film sehr. Der hat mir gut gefallen. Die Visuals sind halt super. Das haben sehr viele hervorgehoben. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass die Visuals in den Folgefilmen ja nochmal alles toppen.
Ja, safe. Der vierte Teil.
Das Einzige, was ich enttäuschend finde, ist das Ende von John Wick vom ersten Film.
Okay.
Weil ich finde, der Film läuft auf diese epische, so auf diese epische Conclusion zu, auf diese Climax. Mhm. Und ich finde dann seine Rache, vor allem an dem großen Boss. Mhm.
Genau.
Fällt dann doch sehr, wie soll man sagen, so enttäuschend aus.
Okay.
Ich meine, was haut ihm das Messer in den Schulter oder so? Und der blutet einfach aus?
Ich weiß nicht mehr.
Vielleicht ist das mein von Steven Seagal verbranntes Gehirn so, aber ich wünsche mir dann für so einen Endfight, dass die Scheiße dann auch wirklich, dass es crazy ist, weißt du?
Ich glaube daran.
Wenn Arnold Schwarzenegger in Commando dem Typen dort das Rohr in den Magen wirft und dann die Luft rauskommt, dann kannst du halt in einem Finale keinem Typen ein Messer in die Schulter stecken.
Genau, ja.
Sorry.
Das stimmt schon.
Weißt du, was ich meine?
Ja, wir kommen halt aus einer
anderen Ära. Wir kommen halt zu diesen ganzen anderen Sachen, die mich verdorben haben. Aber das hat mich so ein bisschen gestört.
Okay. Ich fand es nicht so schlimm. Aber ja, ich verstehe dich.
Ich finde auch, das Problem ist, glaube ich, bei ihm, bei John Wick 1, dass der krasseste Teil der Mittelteil ist, so gefühlt. Weißt du?
Safe.
Und danach das Ende wirkt fast schon so tacked on, obwohl noch ziemlich viel Zeit im Film übrig ist. Also ich finde, der Film hat einen krassen Peak, aber er kommt sehr früh.
Ja,
und alles, was danach kommt, kommt nicht mehr daran ran.
Das stimmt. Da hast du recht.
Und ich habe ja meinen Ranking gepostet, als ich den vierten gesehen habe, den ich wirklich unfassbar genossen habe im Kino.
Ja.
Habe dann auch mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht die anderen im Kino gesehen habe. So. Ich finde Teil 2.
Sehr nice.
Teil 2 ist vielleicht mein Favorite der Reihe.
Ist sehr, sehr nice. Teil 2 war sehr, sehr
Teil 2 nice. Würde ich vielleicht sogar einen modernen Action-Classic nennen.
Ja.
Teil 2 etabliert ja sozusagen diese gesamte Hitman-Welt.
Genau.
Wie nennen sie es dort? Wie heißt das Hotel nochmal?
Wie heißt das Hotel? Continental.
Im Continental, genau. Und er ist ja, wie heißt die Organisation? The Guild? Nee, wie heißt es? The High Table.
Stimmt.
The High Table.
Stimmt. Genau. Stimmt.
Also dieses, im zweiten Teil, dieses Etablieren von dieser internationalen Auftragskiller, Elite auch, und wie über dem Ganzen so eine Kabal sitzt eigentlich von Chefs, die das Ganze leiten,
das weltweit.
High Table.
Das war sehr dumm.
Natürlich ist es sehr risky, weil das bildet ja eigentlich dann die Grundlage für 3 und 4.
Genau.
Dieses komplette weltweite Expansion.
Genau.
Dazu ist der erste, der so richtig in New York spielt, so richtig, fast fühlt sich so
super klein an. Ja, so ein Mikrokosmos war das.
Ja, so ein Mikrokosmos. Obwohl er in einer der größten Städte der Welt spielt, fühlt sich super klein an, weil alles dann größer wird. Mhm. Aber ich finde, im zweiten schwingt so eine Traurigkeit mit irgendwie, weil ich glaube, dadurch, dass er am Ende des ersten ja wieder reingezogen wurde,
und er hat eigentlich gar keinen Bock da
weiterzumachen. Er hat gar keinen Bock. Und dieses präzise Killen und diese unfassbaren Stunts im zweiten, weil ich finde, die Action ist ja nochmal, also wirklich
geht darauf,
100 mal krasser als im ersten Teil.
Safe.
dieser Kontrast zwischen seiner Traurigkeit und diesem ganzen, ich will das nicht, genau deswegen habe ich das Leben verlassen, aber trotzdem
muss ich
jetzt und auch mit der höchsten Präzision diese Leute umbringen, das ist
geisteskrank.
Das ist geisteskrank. Ich liebe das und ich finde die Atmosphäre in dem Film ist genial. Mhm. So. Und generell, also da auch in Rom, wo er dann, weißt du, den ersten da Auftragsmord hat.
Ja,
und dann,
ja,
ich finde auch
ja.
Carmen, super Schauspieler da in dem Film. Das ist ein geiler
Antagonist. Stimmt, er ist der Antagonist im Film.
Genau, so.
Ja,
also einer von denen.
Hat er gut gemacht.
Neben dem italienischen Sack, der auch sehr gut spielt. Und die Setpieces sind geil. In Rom, da in dem Bunker, und also dort in dieser Ruine,
in dieser
Schlossruine, ist todesnice. Auch wo er in dem internationalen, in dem Continental in Rome ankommt, das ist ja nice, ja.
Stimmt.
Dass du dann siehst, es gibt in anderen Ländern und Städten gibt's überall ein Hotel für diese Auftragsmörder. So eine geile Idee.
Das ist so nice.
Wo er dann auch seine Waffen auswählt und so.
Genau.
Ich finde das einfach cool, wie sie diese Welt aufbauen.
Genau.
Could you recommend anything for the end of the night? Something big, bold.
May I suggest the Benelli M4? Custom bolt carrier release and charging handle. Textured grips, should your hands get wet. An Italian classic.
Das Ende ist der Wahnsinn, weil diese Spiegel, in diesem, was sind das, auch in dem Museum, ja, am Ende.
Genau.
Wo er dort in diesem Spiegelsaal ist. Das ist ja auch eine direkte Referenz, glaube ich, an einen Bruce Lee-Film. So,
das kann
Enter
sein.
The Dragon oder so. Ich glaube, da am Ende gibt's dann auch einen Endkampf zwischen Bruce Lee auch in so einem Spiegelgebäude.
Ich habe Enter the Dragon gesehen, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass dort ein Spiegelfight war. Kann aber sein, ist schon eine Zeit her, wo ich den Film gesehen habe.
Und,
ja.
Und das ist einfach auch filmisch so gut gemacht.
Ja,
die
Visuals
sind der Wahnsinn. Drei ist auch genial. Ach so, genau. Und am Ende natürlich diese totale Tragik, weil er weiß so, also ihm wird es ja auch gesagt, auch durch den Besitzer von vom Continental in New York.
Genau.
Ja. Oh Gott, wie heißt der Schauspieler? Der ist so gut. Ich liebe den.
Ja,
den englischen Schauspieler.
Er sieht so nice aus. Goat.
Einfach auch so ein scary Typ.
Ja. Er hat auch eine geile Stimme.
Ian McShane.
Ja, stimmt. Ian McShane.
Und Lance Reddick als Sharon, der
Concierge.
Sharon, Lance Reddick, der Schauspieler, der dieses Jahr verstorben ist.
Yes, RIP.
An die Legende von The Wire natürlich auch.
Mann. Ja, Mann.
Und wo er dann die Wahl hat, so, lässt du das oder wenn du jetzt den Antagonisten tötest, dann warst
bist du
in deinem Leben
und diese
Tragik dort.
Das war so nice.
Das war so geil, das Ende.
War so gut.
Und dann auch, ich habe die Filme geguckt und ich habe die ganze Zeit immer so in meinem Kopf so Excommunicado.
Yeah.
So, das ist so geil. Wie er dann sagt, du bist halt nicht mehr Teil von der Gilde, von dem High Table, so du bist raus und jetzt bist du vogelfrei.
You killed a man on company grounds, Jonathan. You leave me no choice but to declare you excommunicado.
Ja, genau. Das
und
war so
und dann ist ja, eigentlich ist ja 3 so und 4 ist ja nur noch eine große Verfolgungsjagd, also alles wird auf den Kopf gesetzt von auf seinen Nacken.
So. Genau. Und ich fand aber Teil 3 fand ich dann ein bisschen, also ich fand Teil 3 hat dann so ein bisschen abgeflacht. So von der ganzen Action, von allem ist so ein bisschen, klar, so das Setting war dann nice, so eben, du bist vogelfrei, so, du musst jetzt flüchten, du musst
dir Hilfe rufen, so. Ich sag's mal so, der Übergang, wenn du 2 geguckt hast und direkt danach bei 3 weitermachst, wo er dann auf einmal rennen muss, weil er nur noch eine Stunde Zeit hat, bis das losgeht.
Genau.
Ich glaube, diese erste halbe Stunde, oder die erste Stunde,
ist
unfassbar.
Die ist nice.
Unfassbar.
Stimmt, du hast recht.
Das ist wirklich
stimmt, ja.
Ein Meisterwerk im Filmemachen von Action.
Genau.
Dieser Schwerter, dieser Knife-Fight dort in dem Antiken, in diesem Antikshop oder Antikmuseum,
stimmt.
Wo die sich dort mit Messern bewerfen.
Stimmt, gottlos.
Wahnsinn.
Gottlos. Also
wirklich Wahnsinn.
Ja.
Sowas hast du im Kino noch nicht gesehen.
Genau.
Nur dann
habe
ich das Gefühl, zieht er sich der
Film.
So, der zieht sich so ein bisschen und der kommt nicht so zu einem Punkt. Ich fand auch die ganze Szene mit Halle Berry, da wo sie in Marokko sind.
Genau. Ja, dort flachte sehr ab. Ja, das stimmt. Ja.
Ich glaube, diese Choreos mit den Hunden und so, das muss auch extrem schwer gewesen sein, das zu planen. Ich glaube, die haben ja wirklich diese Hunde dort auch trainiert.
Ja,
wirklich
natürlich.
So das ist schon, das ist technisch brillant.
Genau.
Aber es hat mich nicht so gecatcht.
Genau.
Aber dafür fand ich den vierten wahnsinnig krass.
Beim vierten war eigentlich so ziemlich alles, was sie in den vorherigen Filmen sehr gut gemacht haben, war im vierten Teil einfach in Superlative.
Ja.
Es war einfach John Wick auf Steroiden.
Ja.
Auf Testo. Auf Trembolon. Es war wirklich so.
Und das Interessante ist, der Film ist ja irgendwo, gerade bei dem Anfang, das komplette Gegenteil.
Ja.
Der Film geht ja auch fast 3 Stunden oder so, oder 3?
Fast, ja.
Also sehr lang. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich wusste, ey, keiner von diesem Film wird langweilig sein.
Natürlich,
also
dann natürlich.
Der vierte erst recht nicht.
Aber natürlich.
Er lässt sich sehr viel Zeit am Anfang.
Ja, ist so.
Er ist das Gegenstück zum dritten.
Ja, genau.
Aber ich fand das so gut gemacht. Mhm. Auch das erste Setpiece da in Japan,
in Tokio, ja. Sehr nice. Sehr, sehr nice.
Diese Beziehung eigentlich, diese freundschaftliche Beziehung, hat dann Rivalität mit seinem Homie da aus China, glaube ich.
Ja, mit Donnie Yen.
Donnie Yen, genau.
Das war so
fantastisch
nice.
Gemacht.
Das war so nice. Auch mal etwas Neues in der Franchise.
100 Pro. Ich fand es halt auch super, dass sie. Und das ist halt, du merkst halt auch bei diesem Chad Stahelski, der liebt Action.
Natürlich.
Der macht es mit einer großen Liebe für diese Filme. Und es geht nicht nur um jetzt technische Sachen oder Stuntwork, die genial ist, sondern auch so ein bisschen, wir involvieren Leute aus anderen Filmen. Wir referenzieren andere Actionfilme. So, das geht ja, ne, also um jetzt vorne wegzugehen, der finale Setpiece ist eigentlich, oder fast finale auf der Treppe. Die Treppe in der Filmgeschichte spielt ja auch eine große Rolle. Sei es bei Panzerkreuzer Potemkin von Eisenstein aus den 20er Jahren oder welches, die Szene wurde ja auch nochmal geremaked von De Palma in The Untouchables mit dem Kinderwagen.
Stimmt, Polizisten.
Das ist ja eine Referenz an den Eisenstein-Film.
Ah,
und die Treppe hat ja immer so eine natürlich metaphorische Bedeutung und so. Und dann, also du greifst das eigentlich auf, so.
Weißt du, genau,
vom Anfang des Filmemachens, die große Treppe, ja.
Und, genau.
Ich weiß nicht, warst du bei Montmartre in Paris? Bei der Sacré-Cœur?
Ja, dort war ich, ja.
Diese Treppe gibt's ja wirklich.
Ja, ja, ja.
Ich bin die auch runtergelaufen, zum Glück.
Ich bin auch runtergelaufen.
Genau,
ich auch.
Die ist fucking lang.
Ja, ja,
die ist wahnsinnig. Ja, du läufst da einen Hügel runter und die ist super lang.
Die fühlt sich so lang an, wie diese Szene im Film auch geht.
Aber das Ding ist, weißt du, manche Leute sagen, ach, so Long Takes und so, wir vermissen das, und manche Leute verwechseln das und machen einfach eine Szene ohne Cut, die ass ist.
Genau.
Weißt du?
Ja,
Zack Snyder macht manchmal so eine Sachen. Oder bei Extraction, diesem Netflix-Actionfilm mit Chris Hemsworth.
Den habe ich nicht gesehen.
Ja, wir haben eine 10-Minuten-Szene. Ja, Bruder, okay, aber wenn's ass ist, dann bringt die auch einen Longtake
nicht. Genau.
Aber ich finde halt, so, das ist kein Longtake da auf der Treppe. Da sind Cuts dabei. Aber ich meine nur, diese lange Sequenz, die passt einfach so gut, weil die Kämpfe sind genial,
genau.
Und trotzdem leidest du ja mit, weil du willst ja endlich oben ankommen,
genau,
und dann kurz davor fliegt er runter. Alter.
Genau,
du leidest ja auch mit.
Genau, ja, mir ging es genau gleich, ja.
Und filmisch war das wirklich, da waren so Sachen dabei, Stunts dabei, Locations dabei, sowas hast du im Kino noch nicht gesehen. Und das, sowas zu sagen bei einem neuen Release, vor allem bei einem Mainstream-Release, ist was sehr Besonderes.
Bei einem Actionfilm aus dem Jahre 2023.
Das ist was sehr Besonderes.
Das ist so.
Also Japan war cool, aber die Clubsequenz in Berlin?
Bruder, die Arc de Triomphe-Szene?
Ja, die Arc de Triomphe-Szene.
Umgebracht. Ja. Gottlos. So geisteskrank.
Ich fand auch hier, der Mix der Locations war genial.
Ja.
Generell auch, die Verfolgungsjagd durch Paris.
Ja.
Dafür ist die Stadt ja perfekt. So
ja, gefühlt. Natürlich.
Auch dort in den Kanälen unten, wo sie, das sind solche geilen Locations.
Safe.
Und dann natürlich, kleiner Spoiler jetzt, sonst skippt ihr die nächsten 15 Sekunden das finale Duell bei
dort oben
bei Sacré-Cœur mit dem Sonnenaufgang.
Ich glaube, besser kann man das nicht machen. Besser wirklich kann man
nicht.
Nein, das geht einfach nicht besser.
Ich dachte mir auch vor allem, wie wollen sie das jetzt lösen?
Ich auch. So. Ich wusste einfach nicht, wie.
Wie wollen sie das
und dann lösen? Als das Reveal kam, Bruder, Feierabend.
Also wirklich ein unfassbarer Actionfilm.
Ja. Definitiv.
Für Actionfans.
Mhm.
Und da geht, also mir ist wirklich das Herz aufgegangen,
wie viel
Spaß ich hatte. Und das ist für mich auch wieder das Besondere, ich mag Keanu Reeves. Homie ist todessympathisch.
Safe.
Es gibt wenig Stars, die so sympathisch sind. Er ist ja auch, alle
sehr
sagen ja, wie bodenständig er ist.
Genau.
Und er fährt, keine Ahnung, mit der Bahn.
Ja, genau.
Okay.
Alles gut,
Man muss auch fairerweise sagen, er ist auch nicht der Go-Schauspieler.
Nein, ist er nicht. Ist er nicht.
Er muss hat viele auch Rollen, nicht. Wo er nicht so ist. Ich find's krass, dass er diese Filme trägt. Als John Wick.
Genau.
Ich meine, er ist ja prominent. Dabei ist er gar nicht mal so ein. Dabei ist diese Figur gar nicht mal so ein charismatischer Typ. Er sagt ja kaum was.
Yeah.
Er
sieht ganz cool aus, aber weißt du, was ich meine?
Das lebt ich nur glaub, von seiner Performance, von seiner Action-Performance.
Ja, aber ich finde das krass, weil ich glaube, bei jedem anderen Film oder jedem anderen Schauspieler würde ich sagen so, Bro, wieso soll ich mich für einen Typen interessieren, der mir so wenig von sich gibt? Weißt du, was ich meine? So viel hast du, also in 4 Filmen hast du nicht so viel über John Wick gelernt.
Genau.
Klar, über seine Herkunft und so,
ja, weißt du, natürlich.
Ne? Weißrussland, Pipapo. Aber trotzdem, so viel hast du gar nicht, an das du dich klammern kannst, charakterlich bei ihm. Und trotzdem funktionieren die Filme. Finde ich sehr interessant,
das wie sie das gemacht haben. Da hast du recht, ja, das stimmt schon.
Weil ist ja, ich meine, wir haben gestern als Vorbereitung, kann man sagen, für diese Folge, ne, Steven Seagals ersten Film gesehen.
Genau.
Wo er sich das erste und das letzte Mal ein minimales bisschen Mühe gegeben hat. Ja? eins muss man diesem fraudulent Säufer aber lassen. Der Homie hat Charisma.
Ja, safe.
Auch ein bisschen mehr Presence als irgendwie so ein Keanu. Aber Keanu funktioniert in diesem Film.
Ja, es funktioniert.
Ich glaube, weil auch das System drumherum, die Supporting-Charaktere sind alle so stark.
Genau.
Ich glaube, das wird alles von der Welt getragen.
Genau, ganz genau, ganz genau.
Und das muss man erstmal schaffen.
Das ist so.
Weil ich finde, gerade auch Teil 4 Casting war fantastisch.
Ja, ist so.
In allen auch kleineren Rollen.
Genau, so. Genau, genau.
Auch die neue, kann man schon sagen, Actionlegende Scott Adkins, der ja dann den dicken Typen spielt in dem Berliner Club.
Stimmt, ja, ja.
Das war ja eher in einem Fatsuit, aber so gut gemacht.
Ja, ja, ja.
Er ist ein sehr guter Martial Artist.
Ja, ja.
Nur die meisten Martial Arts Filme sind mittlerweile eher so Direct-to-Video, Fernsehproduktion.
Ja, das ist sehr schade. Sehr, sehr
aber
schade.
Aber er ist ein sehr guter Fighter und hat auch seine Szene super gemacht.
Ja, ja.
Ich habe die Rolle von dem schwarzen Homie mit dem Hund nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen.
Stimmt.
Welchen Purpose hat er?
Das stimmt.
So, weißt du, was ich meine? Aber mich hat's auch nicht gestört.
Ja, mich auch nicht.
Mich hat's auch nicht gestört.
Ja, mich auch nicht.
Jetzt ist die Rede davon, dass sie noch einen machen. Ich glaube, das ist ein Fehler.
Ich glaube auch.
Weil ich glaube, die haben den Film perfekt enden lassen und ich kann sehr gut mit diesem Ende leben.
Ich auch.
Weil das hat so eine schöne Geschlossenheit.
Genau, an sich. Genau. Ich war sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass sie einen neuen jetzt machen wollen, weil, wie du sagst, es ist so, lass es doch mit dem dabei gut sein, so.
Ja.
Du hast eine Franchise, du hast 4 Filme, so. Wie willst du das noch besser machen?
Ich weiß.
Vielleicht finden sie einen Weg, vielleicht überraschen die uns auch und machen einen 5. Teil, der sich sehen lassen kann, aber I doubt it.
Ich finde so,
Ja,
lass langsam. Es ruhen so, oder? Dann mach eine neue Franchise. Aber vor allem, man merkt das, ne? Keanu ist auch in den jetzt fast 10 Jahren, seitdem es die Franchise gibt.
Genau.
Er ist auch älter geworden.
Ja,
natürlich. Ist er nicht schon 60 sogar oder so?
Fast, ja.
Du siehst das. Er kämpft auch nicht mehr so agil wie in dem ersten John Wick. Es fällt nicht so krass auf, aber man merkt es an manchen Stellen.
Natürlich,
so,
natürlich, so. Natürlich. Aber solange er die Motivation hat und das auch machen will, dann wird er das auch gut machen, so. Aber ja, keine Ahnung. So, das Problem ist, die heutige Filmindustrie funktioniert so, du machst Filme, die bringen Geld rein, du machst den nächsten Film, bis es kein Geld mehr reinbringt, sozusagen. Und John Wick 4 ist ja mit Abstand so der Blockbuster aus der Franchise, so, der am meisten Aufmerksamkeit generiert hat, der wahrscheinlich bisher auch am meisten Geld generiert hat, so, ist ja klar, dass sie da weitermachen wollen. Auch wenn es jetzt kein 5. Teil wird, die werden da wahrscheinlich vielleicht einen Spin-off-Teil machen oder keine Ahnung was. Aber wie du sagst, finde ich auch, dass der 4. Teil eigentlich sehr rund, sehr geschlossen beendet wird, womit ich eigentlich nicht gerechnet hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber es war gut, es war cool und ich kann damit leben, wenn das der letzte Teil wäre, so wie du sagst. Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht. Aber du hast auf jeden Fall recht, so die John Wick Franchise beweist eigentlich sehr gut, wie man moderne Action Classics machen kann. Das ist sozusagen die neue Formula. Vielleicht nicht die neue Formula, aber so eine neue Formula, die generiert worden ist, von jetzt diesem, wie heißt der, ich kann den Namen nicht merken.
Chad Stahelski.
Genau, dass er es geschafft hat, als Stunt Coordinator Filmemacher zu werden und so gute Filme zu machen, das ist schon eine sehr gute Leistung.
Ich finde, der Einzige, der noch mithalten kann, aber das liegt daran, das ist ein bisschen andere, hat andere Gründe.
Ja.
Ist Tom Cruise.
Ja.
Ich weiß, dass die Franchise ja nicht so geguckt, aber die letzten beiden Mission Impossible Filme.
Doch, ich hab alles. Ach so, okay. Bro, ich hab alles geguckt.
Mit wem hab ich letztens geredet? Der meinte, der hatte keinen gesehen. Sorry, das hab ich irgendwie. Nee,
Bro, verwechselt. Ich hab alles geguckt,
okay.
Bro.
Ich fand, vor allem der letzte Mission Impossible Fallout ist
der beste Teil von allen bisher. Der beste.
Ist auch einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ich würde sogar so weit gehen, Bruder.
Wirklich?
Ja, also auf jeden Fall im 20. Jahrhundert. Ja, 21. Jahrhundert, meine ich.
Das stimmt. Tom Cruise ist sowieso einer der letzten Garde, die da wirklich viel Zeit, viel Liebe, viel Mühe in die Materie reinstecken. Und das hat man letztes Jahr beim Top Gun Maverick gesehen.
Sowieso.
Also, weil ich hätte das wirklich nie gedacht, aber welcher Mann oder welche Frau in der Filmindustrie hat es geschafft, einen Nachfolger von einem Film fast 40 Jahre später zu machen, der besser ist als das Originale.
Ja.
Das, also wirklich schon allein diese Leistung, wirklich, und ich hätte das nicht erwartet, weil mir gefällt Tom Cruise, ich habe wirklich Respekt vor ihm, weil Homie liebt Filme.
Blade Runner 2042?
Habe ich nicht gesehen.
Okay.
Habe ich nicht gesehen. Okay.
Kann man argieren.
Okay. Alles gut. Okay. Kann ich, und werde ich wahrscheinlich auch nicht sehen, weil ich habe den ersten Blade Runner gesehen und der Film ist nichts für mich.
Okay.
Nur so kurzer Disclaimer, aber ey, ich habe wirklich riesen Respekt vor Tom Cruise, auch wenn der Typ vielleicht privat Scientology und whatever, ist mir alles egal, aber ey, der Typ hat wirklich Liebe für die Materie. Man sieht es auch bei seinen Filmen so, er produziert die Filme auch mit. Es gibt ja auch, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich glaube, das war, wo sie, ich glaube, dort haben sie begonnen.
Ich sag's also jetzt mal nur so unter uns, wenn es darum geht, so ob deine Familie auf Lebenszeit arm macht und abzieht oder einen neuen Top Gun so, Bruder, sorry an die Family.
Es tut mir leid.
Viel Spaß mit eurem Science-Fiction-Gott, Bruder. Also, tut mir leid. Nein, Quatsch. Und ich hatte das schon bei der Review gesagt zu Top Gun Maverick. Er ist einer der letzten echten Movie-Stars.
Genau.
Das unterscheidet auch ein bisschen die Mission Impossible. Mission Impossible. Ich hab gesprochen wie Sean Connery. Oh, Mission Impossible. You should shock my cock, bitch. Oh, I'm James Bond. Genau. And, I think you should remove your panties right now. Before I slap you. Hast du mal Sean Connery gehört? Der redet wirklich so.
Ja, ich weiß. Bester Mann.
I'll smack you around. das unterscheidet Mission Impossible auch von John Wick. Mhm. Weil Keanu ist ein Movie-Star, aber...
Nein, Tom Cruise ist
Keanu ist auch schon noch ein Movie-Star auf seine Art und Weise.
Aber nicht wie Tom Cruise.
Erstens nicht wie Tom Cruise und es gibt die große Debatte, dass halt Movie-Stars verschwinden, vor allem auch durch Social Media und das Internet.
Mhm, stimmt.
Weil früher hast du einen Star ja kaum gesehen. So, das war ja wirklich...
Er lebte nur von der Filmpräsenz.
Es gab ja wirklich einen Mythos. Heutzutage kannst du deinen Favorite-Movie-Star, der ist dann halt auf Twitter und der postet ein Bild von seinem Frühstück-Cereal und weißt du, also ich meine, diese Illusion wird gebrochen.
Genau.
Und Movie-Star heißt auch, dass Leute einen Film gucken, nur deinetwegen.
Genau.
Und sehr viele Filme, die heute ins Kino kommen, die Blockbuster, sind schon oftmals basierend auf bestehenden IPs.
Genau.
So. Die Leute gucken nicht einfach random einen Film, nur weil die und die Person drin ist. Früher war das der Fall.
Genau.
Lass uns mal den neuen Tom Hanks Film sehen.
Genau.
So,
genau.
Weil er dort, oder.
Genau,
ja. Lass uns mal den neuen James Stewart Film gucken. Mhm. Egal worum es geht.
Ja, ja,
safe. Weil die Leute diese Pulling Power hatten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Mhm. Selbst die jungen neuen Leute wie ein Timothée Chalamet, ein Dune, das ist schon bekannt. Das ist, weißt du, ich meine nur als Art Franchise und
bestehende IP
und so.
Ja, ja.
Es gibt das kaum noch.
Genau.
Chris Pratt, ja, okay. Aber ja, du guckst eigentlich wegen Jurassic Park Connection.
Genau.
Gehst du in Jurassic World.
Genau. Nicht wegen Chris Pratt, natürlich.
Genau, nicht wegen.
Nicht, weil du sagst, oh mein Gott, der hat bei Guardians of the Galaxy mitgespielt, ich muss ihn unbedingt sehen.
Das ist ein Bastino, der Typ. Aber ist egal, das ist mal eine Sache für eine andere Folge. Gibt mir ganz komische Vibes.
Ja, ich schwöre dir.
Der Homie ist ganz komisch. Ich glaube, wenn du bei dem ein bisschen nachguckst, findest du ein paar Leichen im Keller. So, no joke. Weißt du? Und dieser typische, so everyday guy, so. Ja, ganz, gibt mir ganz weirde Energy.
Ja,
Chris Pratt, Bruder. Mm. wenn der FBI mal da seinen Computer durchgeht, da landet der Homie in Alcatraz, Alter, weißt du?
Wirklich. In Guantanamo.
In Guantanamo, der Gauert, Alter, wirklich.
Der Gauert?
Ja,
wirklich. Der Kelp.
Der Kelp, Alter, ja. Chris Kelp, Bruder.
Chris Kelp.
Ja.
Ja, true that, ja, true that.
Na, guck mal, Jurassic Park Franchise ruiniert der Hurensohn, also.
Der Bastard.
Ja, aber gut, egal, ja, wir schweifen ab.
Ja.
Aber Fallout, Mission Impossible Fallout ist der Wahnsinn.
Geisteskrank.
Und ich bin sehr hyped auf die neuen Filme.
Ja,
die ist ja wie zwei geteilt.
Genau,
der sieht. Und dazu kommt auch der Regisseur Christopher McQuarrie, mhm, der ja schon zwei gedreht hatte.
Genau.
Ist der erste Regisseur, der mehrere Filme in der Franchise,
genau,
hatte. Weil Tom Cruise und er haben sich bei Jack Reacher kennengelernt.
Stimmt. Underrated, der ist der Jack.
Underrated.
Der ist der Jack
Underrated.
Reacher.
Underrated. Cooler Vibe. Gut cooler, gemacht.
Nice,
so, ja. Wirklich gut gemacht. Mhm. Das ist so ein idealer Film für so einen Flug, für so einen längeren Flug.
Mhm.
So, weißt du?
Ja.
Gutes Entertainment.
Genau. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So.
Solide gemacht,
genau.
Mit Szenen, die Spaß machen.
Genau.
Also Jack Reacher kann man gucken.
Genau.
Wenn du so ein bisschen müde bist und du wirst ein bisschen entertained werden, aber,
ja,
nicht,
genau,
aber nicht zu anspruchsvoll, Jack Reacher,
safe,
perfekt.
So. Safe.
Und er hat aber auch ein fantastisches Auge für Action. Also
ja,
ich meine, jeder kennt die Stunts von Tom Cruise, ne?
Mhm.
Natürlich, die gehören dazu.
Genau.
Aber ich meine, abgesehen von Mission Impossible und John Wick,
mhm,
hast du kaum noch besondere Action heutzutage.
Das stimmt.
Und deswegen
schon,
sticht das dann heraus.
Das ist so.
Weil wir alle, und ich glaube sogar die Marvel-Fans selbst, sind müde von ihrem eigenen Universe mit 40 Filmen alle zwei Monate.
Ich hoffe es, ja.
Wo einfach nur Mambo Jumbo.
Ja,
so,
ja.
Wir müssen erstmal CGI draus machen, wie Peter Parker durch eine Tür geht.
Genau.
Get the fuck out of here.
Ja, wirklich.
Weißt du, was du nicht CGI kannst? Meine Faust im Gesicht vom Stunt-Coordinator Spaß nehmen.
Ja, ist so.
Ja. Und als Kind, also ich durfte eigentlich viel als Kind auch Filme gucken.
Ich auch.
Aber es gab schon, also meine Eltern haben schon ein bisschen geguckt.
Mhm.
So. Und Horror musste ich immer so ein bisschen sneaky, mhm, weißt du, irgendwie hoffen. Meine Eltern haben mich mit 8-mal alleine gelassen zu Hause an einem Abend. Dann kam irgendwie auf Vox so ein Film von Killerameisen und ich dachte, wow, geil, ich kann Horrorfilme gucken. Film ist komplett Arsch, aber trotzdem, in dem Moment war das
ja,
krass.
Ja, so,
wow,
ja, ja, neu,
wow,
ja.
Was meine Mom aber nie wollte, ist, dass ich so Spielzeugwaffen habe, weißt du?
Mhm.
Obwohl wir als Kinder, du weißt doch, wir haben alle
natürlich
die ganze,
ja,
Zeit.
Ja, safe.
Mich hat's nie gestört.
Mhm.
So, ich glaube, irgendwie war sie gegen die Idee, mir eine Waffe zu kaufen,
mhm,
in dem Sinne.
Mhm.
Weißt du, ich habe mir dann immer von Freunden was ausgeliehen. Oder als Kind ist dir das egal, du nimmst eine fucking Banane, weißt
genau,
du? Du nimmst eine Banane und
Genau.
Oder einen Stock oder alles. Aber
was
ich meine nur,
ja,
gerade so diese Art von Gewalt war dann immer so, ich durfte Indiana Jones gucken, so kein,
mhm,
Problem, alles,
mhm,
cool, so, weißt du?
Und, mhm.
Ich meine, so gesehen, die ersten Indiana-Jones-Filme, die früher hat das die Family geguckt, heutzutage wirst du damit niemals durchkommen,
mhm,
wenn dort dem Nazi das Gesicht runterschmilzt. So.
Das
ist halt meine Art von Enjoyment. So.
Genau.
Ich bin halt auch damit aufgewachsen,
ja, ja,
dass
genau,
die Filme alle so ein bisschen edgy sind. Auch.
Das ist so,
Das habe ich doch als Kind geliebt.
Genau.
So ein bisschen so dieses leicht verbotene, boah, krass,
mhm,
ich sehe was ich nicht gerechnet,
mhm,
hatte. Heute muss ja alles so super weich gespült sein. Und ich will auch nicht der sein, der nur rumheult, weil nicht jeder Film ab 18 ist.
Ja, natürlich.
Aber manchmal fehlt mir das schon so.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Weil dann oft, das meinte ich oft, verliert die Action dann an Power.
Ja, so, das ist so.
Weißt
ja,
du?
Mhm.
Wenn nichts bedeutet, jeder Schlag ist so, du kriegst 8 Millionen Schläge in die Schnauze, nichts passiert. So.
Ja, ja, für was machst du das dann
ist
überhaupt?
Ist doch langweilig.
Ja,
Mann.
ist so. Ja, safe.
Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass damals die Filme, so gerade Indiana Jones Filme, ich glaube doch für Temple of Doom wurde überhaupt dieses PG-13 Rating erfunden.
Ah, okay, krass.
Weißt du, so eine Zwischenstufe zwischen PG und R-rated.
Mhm.
Sowas gibt's heute nicht mehr.
Mhm.
Weil heutzutage geht's darum, bloß nicht zu viel irgendwie tibetianische Propaganda, bloß nicht zu viel Typen, die was von Freiheit reden, weil sonst können wir den Film nicht in China zeigen.
Genau.
Und dann verlieren wir erstmal wieder 300
genau,
Millionen potenzielle Zuschauer,
ja,
und so.
Ja, genau.
Und
es ist alles nur noch politisch geworden.
Kannst du bitte noch eine Pepsi reinpacken, so, damit wir noch unseren Sponsor happy machen und so. Das ist halt so. Und ich habe dann irgendwann, als meine Eltern nicht mehr so aufpassen konnten und so, habe ich dann natürlich auch sehr viel nachgeholt,
mhm,
gerade diese Action-Sachen.
Mhm.
Da hatte ich schon mehr Horrorsachen gesehen als Action,
mhm,
und habe das natürlich total für mich entdeckt, klar.
Ne,
die großen Sachen, Stirb langsam, Terminator und Terminator 2, habe ich auch erst sehr spät gesehen, so gesehen, irgendwie 17, 18 war ich da. Aber gut gemachte Action habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Mhm. Und ich persönlich habe immer so Phasen beim Filme gucken.
Ja.
Ja, ich habe dir das schon gesagt, so letzten Winter voll in der Slasher-Phase, weil auch viele Horrorfilme rauskamen. Mhm. Ich bin aber seit Jahren, appreciate ich das und bin da voll drinne und jetzt auch wieder. Ich liebe Filme, die mir so ein bisschen das New York zeigen, der 70er und 80er. Mhm. Das muss nicht unbedingt Action sein, weil ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel sowas wie French Connection einen Actionfilm nennen würde. So.
Ja.
Geht schon in die Richtung mit dem Chase.
Da bin
so
ich genau.
So ein bisschen so ein Thriller.
Ja, so ein Thriller. So. Ist mehr ein Thriller. Ja.
Safe.
So das dreckige New York.
Aber das von dreckige damals, New York, diese Gritty.
Das ist einfach
diese
ein Vibe.
Sache, ich liebe das.
Das ist einfach ein Vibe.
Ja. Ich liebe das. Mhm. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich als Kind noch miterlebt habe, wirklich als kleines Kind, wie so ein bisschen Polen aussah in den 90s, wie heruntergekommen viele Sachen waren und wie sich das natürlich zum Glück auch vieles verändert hat, viel, viel moderner geworden ist, aber diesen Wechsel finde ich sehr spannend von so diesem heruntergekommenen zum neuen. Wir beide waren ja in New York, so wir wissen, wie die Stadt aussieht,
aber
wenn du Manhattan in den 70ern und 80ern siehst, das war ja ein gottloses Dreckloch. Brutal gefährlich.
Safe.
Nur Rapes und Überfälle und Diebstähle und Raub und Totschlag und Mord. Genau. Wahnsinn. Vor allem Manhattan.
Ja, vor allem auch bei den Times Squares und so. War ein sehr gefährlicher Ort.
Times Square war ein sehr gefährlicher Ort.
Und also da musstest du wirklich
aufpassen. Folge auch manchen so Instagram-Accounts, die so Old New York zeigen, weil ich könnte da stundenlang gucken. Ich finde das so spannend. Mm. So, weißt du, wie manche Leute unter so Songs schreiben, oh, I was born in the wrong generation, wäre ich mal da aufgewachsen, als die Beatles gespielt haben. Manchmal denke ich mir, auch wenn das eine gruselige Zeit war, aber manchmal denke ich mir, damn, ich würde gerne mal durch dieses alte New York laufen und sehen, wie dieser Vibe ist, weißt du, weil mich fasziniert das.
Ich finde,
und jeder Film, der das zeigt, bin ich sofort dabei, weißt du?
Ich finde, einer der Filme, die das auch sehr gut zeigt, ist vor allem, weil wir haben ja in meiner Podcast-Folge über das Bühnenbild von Wu-Tang und Nas-Konzert geredet. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei New York State of Mind von Nas war, aber oder bei irgendeinem anderen Song liefen im Hintergrund Szenen aus Taxi Driver.
Mm,
Bruder, da siehst du genau das.
Yeah,
das dreckige, düstere New York aus den späten 70er Jahren bei Nacht. Und das ist einfach ein Vibe. So, das ist einfach einzigartig zu sehen. Ob man es mag oder nicht, es hat einfach so einen ästhetischen Reiz an und für sich. Die Autos, die Lichter, die Straßen, es ist einfach alles für sich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin da genau gleich. Jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, ist es so etwas so, wow, krass. So.
Und ich finde die Thriller der 70er, die Action der 80er, auch die ganzen Horrorfilme, die damals rauskamen, auch vor allem auch die italienischen Sachen, die Giallos und generell Exploitation-Filme, ja, also diese B-Movies, höchst brutal, auch die so hart in die Grenze gehen, das war ja damals richtig in der Mode und das hängt für mich auch alles so ein bisschen zusammen.
Genau.
Gerade auf dem Times Square oder in der Nähe gab es ja 42nd Street, die hat in Manhattan, die hat eine sehr große kulturelle Relevanz, weil es damals voll war mit Grindhouse-Kinos.
Ja.
Du hast vielleicht ja von Grindhouse gehört, von Tarantino,
genau,
der hat ja mal so dieses Double-Feature da mit Robert Rodriguez.
Genau, das war ja mit seinem
Planet Terror und
Death Proof.
Genau. Und Grindhouse Theaters waren ja Kinos, meistens nur mit einem Saal, wo dann Exploitation-Filme liefen. B-Movies, Horrorfilme, so dreckiges, brutales Zeug, was nicht für eine Mainstream-Audience gedacht war.
Ja,
Die 42nd Street war voll davon.
Krass.
Es gibt richtig geile alte Fotos von der 42nd Street und die kommt auch an vielen Filmen vorbei. In vielen Filmen wo dann Leute dran vorbeifahren und du siehst eben diese alten Ami-Kinos, wo dann draußen in diesen Lettern die Filmtitel stehen.
Geil. Das sieht so geil aus.
Da waren nicht nur eben diese Grindhouse-Kinos mit so Filmen, wo dann zum Beispiel Thief Lee von Michael Mann auch irgendwelche Slasher-Sachen, sondern auch sehr viele Porno-Kinos.
Ja,
das war, ging alles hier Hand in Hand. Deswegen war diese der Ruf, der diesen Sachen, der diesen Kinos vorausging, war natürlich sehr schlecht,
weil natürlich.
So die dreckige Unterwelt.
Ja, so das Verbotene, so dort geht man eigentlich nicht hin und so.
im Englischen gibt es diesen Begriff sleazy. Ja. So richtig so, so mhm. eklig, schleimig, genau. So,
ja, so ekelhaft.
Ja, ekelhaft. Mhm. Viele von diesen Filmen, auch über das New York, die diesen sleazy Vibe mhm. haben, auch zum Teil L.A., mhm. ich liebe das. Ja. Ich könnte das komplett aufsaugen, mhm. ich könnte es auffressen. Mhm. Auch ein gutes Beispiel, auch mit Al Pacino, ist William Friedkins Film Cruising.
Den habe ich nicht gesehen.
Da spielt er einen Polizisten, mhm. der einen Serienmörder sucht, der aber vor allem in der schwulen Szene in New York Männer umbringt.
Ah, krass.
Und er muss undercover in diese Szene rein. Ja, da gab es gigantische Proteste damals, ja, mhm. nach dem Motto, es würde Schwule als unnatürlich darstellen oder als gefährlich oder mhm. als Mörder. Der Film ist wirklich krass gut.
Okay, krass.
Ja, also trotz der Proteste ist für mich ein William Friedkin Classic und ja. da sieht man auch ein unfassbares New York. Mhm. Da sieht man auch diese Porno-Kinos, diese Unterwelt. Mhm. Es ist extrem gut gemacht. Und genau sowas, weißt du, mhm. sage ich auf, William Friedkin hat ja auch einen der besten L.A.-Filme gemacht.
To Live and Die in L.A.
To Live and Die in L.A.
Mhm. Ja, Mann. Sehr nicer Film.
Mit dem vielleicht besten Car Chase überhaupt. Besser auch als in French Connection. Ich finde, er hat sich selbst noch mal getoppt, weil French Connection ist auch schon Friedkin. Da fahren die so rückwärts, also in der falschen Spur auf dem Highway in L.A. Wahnsinn. Ja, absoluter stimmt. Wahnsinn. Filmisch Wahnsinn.
Nee, ich glaube, die beste...
In Ronin.
Nein. Ja, Ronin auch sehr hart, aber... Boah, wie heißt der Film nochmal mit Steve McQueen?
Bullet.
Ja. Bullet ist legendär, Bro. Die Filmszene in Bullet, Bro, das ist crazy.
So, jetzt wird nachgeschenkt hier.
Ja, Mann.
Auf Actionfilme.
Ja, Mann. Also hast du Bullet gesehen?
Nein.
Bro, es ist wirklich...
Aber ich kenne ja auch Filme, die ich nicht gesehen habe.
Nee, aber die Car-Chase-Szene in Bullet ist wirklich... Die ist ikonisch und okay. Das hat auch einen Grund. Aber ja, Ronin, sehr krass. Welchen hast du jetzt gemeint, der eins für dich der besten? French Connection auch.
Und To Live and Die in L.A.
To Live and Die in L.A. auch sehr nice.
Definitiv. Kann ich auch allen empfehlen.
Safe.
Es ist mit demselben Schauspieler wie bei Michael Manns Manhunter.
Ist den will ich noch sehen, weil der spielt ja, der hat eine ähnliche Story wie in einem anderen Film, oder?
Manhunter von Michael Mann ist die erste Thomas Harris-Verfilmung über Hannibal Lecter.
Genau,
5 Jahre vor Das Schweigen der Lämmer
raus. Stimmt.
Und da wird Hannibal Lecter von Brian Cox gespielt. Genau. Auch eine geniale Performance, mhm. sehr understated mhm. im Gegensatz zu
Silence of the Lambs.
Zu Anthony Hopkins in Silence of the Lambs. Mhm. Und William Peterson. Genau. Ja, der Leading Man in
To Live and Die in L.A.
ist auch die Hauptrolle. Der spielt Will Graham
in CSI mitgespielt.
Genau, ja. Aber er spielt Will Graham in Manhunter.
Ja, genau.
Und Manhunter ist nichts anderes als, auf Deutsch heißt der Blutmond, der Film.
Das ist.
Aber es gibt ja nach Silence of the Lambs gab es ja noch 2 weitere Filme mit Anthony Hopkins als Hannibal Lecter.
Genau.
Der Film Hannibal von Ridley Scott 2001
genau,
und
wo
Roter Drache.
Genau, wo Julian Moria die Ding Chris spielt. Sterling. Und beim anderen ist, wo auch
Edward Norton
mitspielt.
Und Roter Drache von 2002
Red Dragon, ja.
ist ein sozusagen Remake von
diesem,
Manhunter.
Stimmt, genau.
So.
Stimmt, ja.
Auch underrated, sehr underrated, aber ich kann allen empfehlen, To Live and Die in L.A. Mhm. ist ja genauso dieser Vibe, wenn man, ich liebe das, diesen Einblick zu kriegen in die Welten von damals, die es heute nicht mehr gibt. Mhm. So, egal ob L.A. oder New York, das werden die auch Leute sagen.
Genau. Und der Film repräsentiert eigentlich L.A. aus dieser Zeit sehr, sehr gut.
Und es war in den 80ern halt generell, das ist ja auch generell auch soziokulturell, kulturell und politisch anzusiedeln, jedenfalls die Gründe, warum das Kino war, wie es war, sehr, sehr, zum Teil auch sehr kommerziell, aber auch sehr brutal, sehr gewaltvoll. Mhm. Die Reagan-Era, ne, wir hatten ja in den 70ern, das wird ja die goldene Era so des Kinos angesehen, dass die 80er waren dann schon mehr corporate in dem Sinne. Mhm. Auch sehr zynisch zum Teil. Mhm. Geld machen mit der absoluten Brutalität. Mhm. Also wenn es das gibt, dann in den 80ern.
Genau.
So.
repräsentiert eigentlich die Gesellschaft und alles sehr genau. Gut von Amerika zu dieser Zeit.
Absolut, aber das macht mir dann so viel Spaß, die Filme dann zu gucken.
Natürlich, natürlich.
Weil die Action in den 80s und 90s war unfassbar.
Natürlich, ja, ja.
Und wir wollen ja heute noch so ein bisschen unsere Favorites krönen.
Genau.
Das machen wir auch, aber ich will vorher noch ein bisschen sprechen über zwei Actionstars, die vor allem in den 90ern groß wurden.
Ja.
Aber die alle in den 80ern ihr Debüt gefeiert haben.
Okay.
In Filmen, die man auch so ansiedeln kann. In diesem dreckigen Scuzzy New York Exploitation. Und daraus entstand dann auch wieder Martial Arts. Ich fand, du hattest in den 80ern so einen richtigen, Rocky fürs Boxen, okay. Aber dann auch mit Karate Kid und so einen richtigen Martial Arts Wahnsinn, der auch in Amerika groß wurde. Du hast ja ab der Mitte der 80er wurden ja unzählige Martial Arts Filme gedreht. Es war eine richtige Epidemie so gesehen. Es gibt 8 Millionen Ninja Filme, von denen ich keinen gesehen habe, aber das ist ja ein Riesen. Wenn du bei Letterboxd nach Listen guckst, Ninja Films, das sind ja 800 Filme, so American Ninja, American Ninja 3 und was weiß ich, Revenge of the Ninjas und so. Die haben ja vor allem auch auf so Low Budget oder B-Filmen ja hunderte von diesen Sachen gedreht. Und einer oder zwei Martial Arts Legenden oder talentierte Martial Arts Fighter sind ja dann zu echten Action-Legenden geworden. Das ist zum einen Jean-Claude Van Damme.
Ja, Mann.
Jean-Claude Van Damme. Er ist immer einen Kick schneller als seine Karate-kämpfende Konkurrenz. Auch in seinem neuesten Film Maximum Risk zeigt er wieder sein Können. Von der Fußspitze bis zur Handkante. Voller Einsatz, ohne Double, dafür aber mit einer Gage bis zu 10 Millionen Dollar pro Film. Hollywood hat den ehemaligen Balletttänzer und Karatemeister zum Actionstar gemacht.
Der belgische Goat.
Ja,
und meines ist Steven Seagal.
Ja, Mann.
Die sind gut. Jetzt hatten Terroristen das Kommando übernommen.
Wecken Sie den Präsidenten.
Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Dem Koch.
Jean-Claude Van Damme war für mich dann auch wichtig, so mit 15, weil mir ein Homie gezeigt hatte, der voll in diesem Boxfilm war. So, ich gehe jetzt boxen und ich mache jetzt noch Krav Maga und ich mache jetzt Wing Chun und wie das alles heißt. Und die waren halt voll auf diesem Bloodsport-Film.
Ja.
Und du hast Bloodsport geguckt?
Ich glaube schon, ja.
Oder hast du Kickboxer geguckt?
Ich habe Kickboxer geguckt.
Weil ich finde Bloodsport und Kickboxer sind, man denkt irgendwie immer an beide zugleich, habe ich das Gefühl.
So, ich glaube auch,
die sind nicht gigantisch.
Ich habe diesen Film, ich weiß nicht welcher ist, ich verwechsel die immer, aber ich habe diesen Film gesehen da, wo es diese bekannte, wo er glaube ich irgendwo in Asien irgendwo ist, in so einer kleinen Hütte und da tanzt er ja so.
Das ist Kickboxer, ja.
Dann habe ich Kickboxer gesehen, ja. Kickboxer habe ich gesehen.
Ja, Kickboxer hat auch eine meiner absoluten Lieblingstrainingssequenzen, wo er von seinem Trainer aufgefordert wird, dort diese Palme kaputt zu latschen.
Stimmt.
Mit seinem Schienbein.
Stimmt.
Bro, ich krieg Schmerzen, wenn ich nur dran denke.
Das
ist so gottlos.
Das ist Wahnsinn.
Ich weiß auch nicht, ob es bei Bloodsport war oder Kickboxer, man verwechselt die Filme, wo er dann an den Seilen so breit gezogen wird. Ich glaube, das war auch
Kickboxer. Das war auch Kickboxer, das
ist crazy Scheiße. Wo er dann gegen Tong Po kämpfen muss. Dieser komplette Freak dort mit diesem Zopf und so.
Ja, ja.
Und diese Bandage voll mit Glassplittern
genau,
oder so.
Genau.
Das ist Wahnsinn.
Das ist gottlos.
Das ist wirklich Wahnsinn. Die Musik ist auch so geil. Es ist halt schon schlimm, ne? Du kannst progressiv sein, wie du möchtest, aber du guckst so einen Film, das pure Testosteron, einfach nur Motherfucker und dann auch immer so diese typischen so 80s Views, vor allem in Amerika, von so einem Mann, so du musst hart sein und du musst deine Familie und deine amerikanischen Werte retten und du bist aber eigentlich im Herzen gut und der Zweck heiligt die Mittel. Vielleicht musst du irgendwie 3 asiatische Kinder umbringen, aber Hauptsache, du trägst Liebe für deine Family in deinem Herzen. So, weißt du, das ist halt die Scheiße. Ja. Aber das Problem, ich gucke diesen Film auch jetzt und denke mir so, fuck yeah, Frank Dux, komm, so wie Bloodsport. Komm, fuck yeah, Kurt Sloan, bitte, bring sie alle um, so, weißt du. Ermorde diese kleinen asiatischen Kinder. So, das ist halt die Power von Propaganda.
Genau.
Aber es macht halt gottlos Bock.
Es ist wirklich sehr nice. Ja, Jean-Claude Van Damme, habe ich auch sehr gerne, seine Filme zu schauen. Definitiv.
Ich weiß ja noch, wie ich als Kind auch Karate-Tiger geguckt habe. Mhm. Das heißt ja No Retreat oder No Surrender, glaube ich auch. Das ist eine der ersten Rollen von Jean-Claude Van Damme, da noch als Bösewicht.
Nein, den habe ich nicht gesehen. Den muss ich sehen.
Ein absoluter Classic-Kampfsportfilm. Mhm. Eine der ersten Rollen von Jean-Claude Van Damme, mhm, weil der in Anfang der 80er nach Amerika kam. Und
als
dann
Ivan Krasinski, The Russian.
Genau, natürlich. Damals waren ja auch alle Bösewichte Russen.
Ja, natürlich. Klar. Während dem Kalten Krieg, natürlich.
Weißt du, ist ja logisch. Also, mhm, ne?
Rocky IV wollte ich gerade sagen.
Wobei Ivan Dragos ist Goat. Du kannst mir nicht erzählen, ich glaube das nicht mal in so einem fiktiven Quatschfilm, mhm, wie Rocky IV. Du kannst mir nicht erzählen, dass Rocky Ivan Drago hops nimmt.
Ja. Es musste schon so sein, aber wenn wir das wirklich.
Vor allem, okay, kurzer Spoiler für Teil 4, aber ich meine, Ivan Drago tötet ja auch Apollo Creed, ne?
Also, ja, eben.
Ich meine, den einmal ins Chest, Homie, ist tot, weißt du? Tot. Kannst du mir nicht erzählen, dass. Sorry, bei aller Liebe, du kannst mir nicht erzählen, dass Sylvester fucking Lipslurry. Ivan Drago durch so eine skandinavische genetische Maschine wie Ivan Drago, dass er das überleben Wahnsinn. Würde. Sorry, es tut mir leid, hat ein Mann je krasser ausgesehen als Dolph Lundgren in
Gottlos.
In Rocky IV?
Wahnsinn.
Das ist der perfekte Mann, Bruder.
Das ist nicht die an perfekte
Killermaschine.
Nicht an Männlichkeit zu überbieten.
Nein.
Und das, obwohl er keinen Bart hat.
Testosteron kriegt einen Testoschub von Dolph Lundgren.
Alter. Ich schwöre
so,
dir.
Weißt du?
Ja, safe.
I must break you. Das ist das krank, Alter. Wirklich,
das ist so
crazy.
Safe. Naja, aber No Retreat, No Surrender muss ich safe mal sehen. Nein, Kickboxer ist der erste.
Ja, aber Bloodsport musst du dir auch geben.
Definitiv.
Bei Bloodsport, ich spoil dir nicht zu viel, aber es gibt im finalen Fight eine Szene, wo Bolo Jung spielt dort auch einen Bösewicht, eine übelste Maschine, so richtigen asiatischen Tarzan dort. Und er möchte ein bisschen cheaten. Und er hat in seiner Hosentasche ein bisschen Sand, glaube ich. Oder Staub. Und er wirft es in Jean-Claude Van Dammes Gesicht. Mhm. Und Jean-Claude Van Damme wird blind. Und er kann dann nicht kämpfen, weißt du? Sondern er kriegt dann die ganze Zeit von der Seite Schläge. Mhm. Und Jean-Claude Van Damme hat dort die Acting-Szene seines Lebens, weil er wirklich dann so. So und dann. Weißt du? Es ist Wahnsinn, Bruder.
Crazy. Ja, nein, den Film muss ich safe schauen. Ich habe sowieso schon länger keinen Jean-Claude Van Damme-Film mehr gesehen.
Ich muss tatsächlich noch einiges nachholen. Ich habe Leon nicht gesehen, ich habe Cyborg nicht gesehen. So.
Die habe ich auch nicht
gesehen. The Quest habe ich nicht gesehen, Double Impact nicht. Also da sind einige Wissenslücken in meinem Jean-Claude
Wissen. Double Impact oder meinst du Double Team?
Nee, er hat Double Team und Double Impact.
Ah, Double Impact
habe ich nicht. Bei Double Impact spielt er sich zweimal und bei Double Team spielt er ja mit
Dennis Rodman. Das habe ich gesehen, das war hella nice. Das muss auch
todes Goofy sein,
oder? Das war so nice. Weil Jean-Claude Van Damme, was er gut kann, ist so, er muss nicht immer den harten Typ spielen.
Ja, ich weiß.
Er hat so eine weiche Seite.
Ich weiß, die passt doch gut zu ihm.
Die passt sehr gut zu ihm und bei Nowhere to Run geht's viel um diese weiche Seite, die er hat, weil eigentlich ist er ein harter Kerl und dann eben, ich will nicht auch die Story spoilern, aber dann hilft er so eine Frau mit einem Kind, die ein Kind hat, bei so einer Farm
so,
und
so. Ja oft so.
Und dann ist er, wie gesagt, er ist der Gute, der denen helfen möchte und so. Und Jean-Claude Van Damme macht das sehr gut. So, er hat so eine nice, weiche Seite so als Actionstar, die er sehr gut spielen kann. Deshalb hat mir der Film auch sehr gut gefallen.
Die gleiche weiche Seite zeigt er ja aber bei dem Film, den ich letztens erst geguckt habe, mit dem Bruder Martez im Flieger. Das ist Sudden Death.
So
wo nice. Ja, die sind eigentlich fürsorglichen Vater spielt.
Genau.
Ein absolut wahnsinniger Film, ja. Ein wahnsinniger Film, ist auch so einer von diesen Stirb-Langsam-Klonen, muss man ja auch sagen.
Ja, safe.
Weil nach Stirb-Langsam hatte so einen Hype, dass die alle möglichen Kopien von Stirb-Langsam angefertigt haben. Stirb-Langsam auf einem Plane, Stirb-Langsam in einem Zug, Stirb-Langsam auf einem Boot.
Stirb langsam in einer Eishockey-Arena,
ja. Game 7 von den Stanley Cup und Finals, der Vizepräsident in seiner Booth wird von Terroristen gekidnappt. Und einfach nur goated shit. Das Beste ist natürlich, wie Jean-Claude Van Damme dort eine Auftragsmörderin in einem, ich glaube, Pittsburgh Penguins oder so?
Ja, in so einem Kostüm.
Oder Boston Bruins Kostüm dort kaputt schlägt.
Wahnsinn. Irgend so ein Entenkostüm oder
ja,
so.
Ja, genau.
Aber so
etwas, ja. Box sie dort tot. Es ist zum Totlachen.
Ja,
wirklich. Es ist, so ist nice. Wahnsinnig.
Ja,
auch das Ende mit dem Helikopter, Bruder, ich bin gestorben.
Ja, das ist todesgeil. Geisteskrank.
Time Cop habe ich gesehen.
Den habe ich nicht gesehen.
Das ist Jean-Claude Van Damme auf dem Zeitreisen-Modus.
Okay, krass.
Auch sehr lustig.
Also auf Sci-Fi-Element.
Was wir nicht geschafft haben zu gucken, ist nicht so schlimm, aber der soll sehr, sehr gut sein. Ist Knock-Off natürlich, weil das, glaube ich, so Hongkong-Kino vermischt Jean-Claude Van Damme. Also Hongkong-Kino im Sinne von The Killer und Hardboiled,
ja.
John Woo-Filme, also übertriebene Bullet-Explosionen, Slow-Mos, all das, was John Woo in den Westen gebracht hat.
Genau.
Was aber wirklich vielleicht der Goat-Film ist von Jean-Claude Van Damme, wenn wir schon von John Woo sprechen, ist Hard Target.
Ja.
Jean-Claude Van Damme in Harte Ziele. Wieder mal daneben. Ein neues Meisterwerk von Action-Regisseur John Woo.
Hast du den gesehen?
Ja.
Ist schon wahnsinnig, oder?
Ich glaube, wo ich ihn gesehen habe, Ich war nicht so ein Fan, aber ich glaube im Nachhinein, wo ich dann wieder, irgendwo hat Flair auch über den Film geredet, so ja, er findet das auch so einer der besten John Woo Filme und so und Jean-Claude Van Damme da. Da habe ich einiges so YouTube Highlight Szenen nochmal angeschaut und da habe ich gedacht, okay, krass, irgendwie beim ersten Watchen habe ich den nicht so gefeiert, aber ich glaube, wenn ich den jetzt rewatchen würde, würde ich den sehen.
Jean-Claude Van Damme mit langen Haaren, der dort auf dem Motorrad runterspringt aufs Auto. Es gibt eine Szene, wo Jean-Claude Van Damme eine Schlange totschlägt.
Genau.
Totboxt.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Der hält die und dann BOOM! Wirklich Goat-Shit.
Das ist Alter. Wirklich so.
Und das ist eins der härtesten Poster aller Zeiten.
Findest du?
Ich finde das Pfeil? Ja, das geht so hart, Bruder. Ja, das geht geisteskrank hart.
Stimmt.
Hard Target ist wirklich hard retarded.
Ja.
So behindert ist der.
Ja, es ist wirklich,
hard retarded ist wirklich der passende Titel dazu.
Ich schwöre dir. Ja, safe. Ja, der Bösewicht war auch sehr nice.
Lance Henriksen ist für mich eine Legende und ein idealer Bösewicht. So. Der auch schon auch in anderen Filmen gut den Bösewicht spielt. Also er ist wirklich fire. Ich liebe Lance Henriksen.
Ja, Mann.
Konträr dazu haben wir Steven Seagal.
Ja, Mann.
Dessen ersten Film wir gestern geguckt haben.
Ja, Mann.
Above the Law.
War sehr witzig. War sehr nice.
War sehr lustig.
War wirklich sehr funny.
Das ist Nico. Ein Geheimagent, der in Vietnam das Überleben lernte. Nico hat den schwarzen Gürtel 6. Dan in Aikido und Freunde in der Mafia.
Wir haben, glaube ich, die ersten 7 oder 8 Filme in seiner Filmography geguckt.
Hast du das nachgeschaut?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher.
Gut, also eben gestern haben wir Above the Law gesehen, den habe ich ja gesehen. Haben wir ja gesehen. Dann Hard to Kill hast du gesehen?
Ja, ich hab's nur noch nicht geratet, weil das lange her ist, aber ich hab ihn gesehen.
Hard to Kill, dann Marked for Death.
Hast du den gesehen? Marked for Death.
Ja, den hast du gesehen.
Ist nicht einer meiner Favorites, aber
ich fand den mad funny. Doch,
auch mit diesem. Steven Seagal kämpft in Marked for Death gegen eine Bande von
Jamaikanern.
Von Voodoo-Jamaikanern.
Das ist so eine nice
Story. Die auch noch Drogen an Schulkinder ticken.
Genau.
Und einfach nur gottlos brutal sind. Frauen vergewaltigen und alles. Ich finde das, also eins muss man Van Damme lassen. Seine Auswahl an Rollen ist viel vielschichtiger als Steven Seagal.
Das stimmt.
Steven Seagal spielt eigentlich in jedem Film denselben Typen.
Ja.
Er hat die krassesten Namen der Filmgeschichte, also Charakternamen, aber er spielt immer denselben Typen.
Genau.
Jean-Claude Van Damme macht verschiedene Sachen.
Genau.
Vor allem auch die Art seiner Filme. Ne? Mhm. Er macht einen Time-Travel-Film, er macht irgendwie, weißt du.
Oder Universal Soldier auch.
Universal Soldier, er spielt einen Roboter, weißt du.
Genau.
Oder, ich meine, alleine schon, dass er diese Martial Arts Filme gemacht hat, genau, wo es wirklich um Turniere geht, um Kämpfen. Das hat ja alles Steven Seagal nicht gemacht.
Na, genau.
Steven Seagal ist immer der Typ, irgendwie Ex-Special Forces, weißt du, ich war mal Agent da und da und das war Schlimmes passiert und eigentlich bin ich ein sehr guter Mann, also ich bin ein guter Mann mit echten Werten, aber wenn es hart auf hart kommt, werde ich auch einfach auf alle Regeln und Gesetze scheißen und Kriminellen das Herz rausreißen, ihre Familie verbrennen, die Mutter ficken und dann irgendwie dem Kind noch das Herz zum Essen geben, weißt du, so.
Wir mussten
alles im Namen von Justice.
Genau, wie mussten wir gestern lachen, als der Film begann, Above the Law, mit dieser Szene, wo er da in diesem Karate-Dojo da mit diesen Japanern trainiert und auf Japanisch redet. Und das hat absolut keinen Sinn gemacht für den Film. Das hat null Purpose für den Film.
Ich weiß. Aber das Ding ist, dadurch, dass es sein erster Film war, kann ich das verstehen, weil eins muss man wissen, ne? Also Steven Seagal ist mittlerweile ein katastrophales Meme.
Ja.
Der Homie ist fett wie Scheiße, der chillt mit Wladimir Putin, hat sich auch die russische Staatsbürgerschaft geben lassen, sagt ja, Putin wäre ein Bruder, obwohl Putin so, chill, Alter, ich will nichts mit dir zu tun haben.
Genau.
Homie ist ein Goof.
Genau.
Homie ist ein Goof, der gibt sich gar keine Mühe mehr bei Filmen, der spielt auch nur noch in so wirklich Z-Klasse, Actionfilm, die irgendwo im Müllcontainer landen oder so, weißt du, für so 50 Cent aus dem Wühlpaket, so, weißt du, 20 Steven Seagal-Filme für 50 Cent, weißt du, und du hast 49 Cent zu viel bezahlt, so, und, weißt du, also diese neuen Filme ab 2000, die sind ja gefühlt, oder 2001, das ist komplett Arsch.
Müll,
so.
Ja.
Komplett Katastrophe und Homie ist auch ein richtiger Fraud in manchen Hinsichten, so, der hat Frauen begrapscht und sexuell belästigt und allen möglichen dummen Scheiß gemacht. Der ist katastrophal zu seinen Schauspielkollegen. Der hat Stuntman, hat er verprügelt und so. Also, da gibt's tausende Geschichten, was für ein Arschloch
er als Person ist. Ja, stimmt.
Aber nicht nur seine Filme, seine ersten Filme, aber auch, er ist ein wirklich legit Martial Artist.
Das sowieso.
War der erste Amerikaner, der in Japan ein Dojo aufgemacht hat. Beziehungsweise er hat damals eine Japanerin geheiratet.
Genau,
und seinem Schwiegervater gehörte das Dojo, aber er hat es zusammen mit ihm geleitet und auch Kurse gegeben. Also er kann auch Japanisch, so wie ich das verstanden habe. Und ist dann erst nach Amerika, der war auch Personenschützer für Politiker und so. Also er ist ein wirklich, ich glaube, 7. Schwarzgürtel oder 8. Schwarzgürtel, 8. Dan Schwarzgürtel in Aikido.
Ja.
Er kann das schon.
Er kann natürlich.
Er kann das schon und viele Martial Arts Experten sagen auch gerade bei seinem ersten Film, Above the Law, den wir gestern gesehen haben, die Techniken, die er dort zeigt, seien es diese Throwdowns, wo er ja jemanden dort so mit dem Unterarm so in den Hals umboxt, das sind wirklich perfekt ausgeführte Aikido-Techniken.
Genau.
Also das ist schon legit, das ist nicht nur Quark.
So, genau.
Weißt du?
Safe.
Also das muss man ihm lassen.
Ja.
Und man muss ihm eine Sache lassen, dass er ein arroganter Bastard ist in diesem Film und immer sich selbst spielt und auch eigentlich kein großer Schauspiel-Gigant ist, also überhaupt nicht. Aber Homie ist entertaining as fuck.
Ja, Mann.
Also wirklich, ich finde, wenn es einem schlecht geht und du willst wirklich die perfekte Mischung aus das, was ich vorhin erwähnt hatte, gritty Stadtleben, New York, Chicago, LA, was auch immer, brutalste Gewalt, ja, so wirklich brutal, deswegen, wir haben über Marked for Death gesprochen, da komme ich noch dazu, die typische Macho-Scheiße, die bei dir das Testosteron zum Explodieren bringt.
Genau.
Dumme Sprüche und richtige Action-Klischees, dann gibt's wirklich nichts Besseres als Steven Seagal's erste 8 Filme.
Ist so.
Above the Law war funny, was wir gestern gesehen haben, war cool. Auch da das berühmte so, ich nehme den Arm, streck den aus, da kam das zum ersten Mal und brech den dann nach unten ab.
Genau.
Jedes Mal, wenn das kommt, ich denke mir so, und eins muss man lassen, Bruder. Die ganzen Actionfilme von damals, die haben alle, so gut wie alle, haben einen geilen Bösewicht. Die Leute wissen heutzutage nicht mehr, wie man einen geilen Bösewicht macht.
Das stimmt.
Sogar die gute John Wick-Franchise hat nicht so krasse Bösewichte. Der Italiener war dope, stimmt schon, in Teil 2. Von John Wick meine ich, oder jetzt der
ja, Bro, aber ich meine,
der Franzose, also der den Franzosen gespielt hat, Bill Skarsgård.
Bro, aber das ist kein Henry Silva in Above the
Law. Nein, meine ich nicht, aber diese richtig kranken, gottlosen Villains, die sind sehr selten, weil das Problem ist, je ekliger der ist, desto mehr fühlst du das auch, wenn er am Ende dann umgebracht genau. wird. Das ist halt auch so diese genau. typische Bauernscheiße, aber du, ich liebe das, dass sie irgendeinen Typen nehmen, am Ende so einen glattgeleckten Typen wie Henry Silver, der dann auch noch zufälligerweise der schlimmste Mensch aller Zeiten ist. Wirklich, der ist ja, Hitler, ja. Mao, Stalin, einem, der Teufel, der Shaitan, wirklich. Da werden Menschen umgebracht, Kinder gefickt, Frauen gehäutet, Alter, nee, alles. Da wird noch irgendwie auf eine Oma angepisst, Alter, wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Da werden Tiere missbraucht, so alles, wirklich. Wenn du, das sind immer so diese typischen Sachen bei dem Steven Seagal-Film, der Bösewicht, der hat wirklich alles getan. Ist einfach der größte Bastard. Wenn du denkst, du hast dir ausmalen können, was es gibt, so das Schlimmste vom Schlimmen, die schlimmsten Transgressionen.
Ist nicht mal so anders, was heißt schlimm.
Das ist nicht ansatzweise so, wie diese Typen kommen, weil das ist der Grund, also das wirkt immer so, als würden die diese Filme schreiben und sich einen Grund geben. Also wenn er schon der Schlimmste ist, dann muss er auch das schlimmste Ende bekommen. Nur um dann am Ende mit brutalster Gewalt diese Leute auszulöschen. Bruder,
das ist,
ich liebe die Geschichte.
Ich kann mich totlachen. Das ist so satisfying mit anzusehen.
Das ist so geil, weil es ist nicht eben ein Messer in die Schulter, sondern da werden dort, weißt du, wird der Arm runtergebrochen und der wird in zwei geteilt und dann weißt du...
Digga, der hat ihm seine Wirbelsäule in zwei geteilt.
Ich weiß, Alter,
der
kommt mit dem
so
Messer.
Aber ist das auch verdient?
Ja, das ist so nice. Der Bastard, das verdient ja so ein Hurensohn. Aber es ist so geil. Aber ich will halt auch, dass die Villains wieder solche ekligen Bastarde sind.
Aber ich meine,
sorry, es tut mir leid, ich weiß, du kannst es nicht vergleichen, aber du hast das MCU, die größte Franchise, und du willst mir sagen, Thanos soll irgendwie ein gruseliger, ekliger Villain sein?
Niemals.
So? Ich weiß, der soll ein bisschen nachvollziehbar sein, aber so, verpiss dich mal mit diesem Fake-Hulk, Alter, mit diesem Fruchtgummi, Alter, mit diesem lila Fruchtgummi. Thanos sieht aus wie diese Melatonin-Gummis, die du frisst, damit du besser einschlafen kannst. Come on, Alter. Gib mir so einen Henry Silver wie aus Above the Law, der mir dort irgendwie, du siehst, dass der sich unter das Messer hat legen lassen, keine Falte verzieht sich, weil er überall Botox drin hat, der dann dort irgendwie Kindern Heroin spritzt.
Ich meine, so,
das ist einfach
gottlos. Ich meine auch, wie er introduced geworden ist im Film, die sind da in Vietnam, so in den 70er, 80er Jahren.
Ja, irgendwelche Vietnamesen werden gefoltert, weißt
du? Genau, er wird gefoltert und da kommt Steven Seagal rein und dann kommt er und sagt, who the fuck is this Cherry? Und Digga, das ist einfach so gottlos. Das ist einfach so hella nice.
Das ich meine, der Film geht los, dass sie dann irgendeinen Vietnamesen im Vietnamkrieg foltern, indem sie ihn Alkohol trinken lassen und der Homie ist halt ohnmächtig oder kotzt, was er
da so. Ah, ja, stimmt. Und dann sagen sie,
this pussy can't hold his liquor. So,
genau. Weißt du, so. Und dann kommt eine Stimme aus dem Hintergrund und sagt, Doc, I think he's dead.
Die haben ihn einfach mit Alkohol getötet.
Ja, genau.
So, weißt du? Die konnten nicht mal einfach totgesoffen. Weißt du, wie lange das dauert? Dann bring ihn doch um. Oder Dicker, es würde sogar weniger Zeit in Anspruch nehmen, den zu häuten oder den bei lebendigem Leib zu verbrennen. Nein, wir geben dir so lange Wodka, bis du stirbst, so Dog, Alter. Die standen dort 3 Tage mit diesem armen Schwein und haben den dort abrecken lassen, ey. Das ist Wahnsinn, ey.
Ich kann nicht mehr.
Das ist so eine dumme Scheiße, wirklich.
Aber ich liebe das, Dicke, glaube ich.
Wirklich 5-Star-Bagger-Cinema, Alter. Also wirklich Dudes Rock Cinema. So.
Ich schwöre dir.
Und ich finde immer noch Hard to Kill, der Nachfolgerfilm, sein zweiter, ist der beste, weil er hat den Goat Charakternamen aller Zeiten.
Mason Storm
is out for revenge. So, das ist geil. So, also seine Frau wird umgebracht mit irgendwie Shotgun-Kugeln und er ist 7 Jahre im Koma, er wacht auf. Genau. Natürlich ist seine Krankenschwester so eine dickbusige Playboy-Hure, weißt du?
Ja, genau.
Und es ist ja auch ein kompletter Zufall, dass diese Krankenschwester, die eigentlich einen Vollzeitjob hat, plötzlich danach auch die ganze Zeit mit ihm zu Hause chillt und sich von ihm pipen lässt, weil er ist ja 7 Sekunden. Und ne, normalerweise, wenn du 7 Jahre im Koma warst und im Bett gelegen hast, deine Muskeln haben sich komplett zurückgebildet.
Oder du bist tot.
Du musst eigentlich 4 Jahre nochmal lernen, um wieder normal aufzubauen. Genau. Aber nicht Mason Storm. Mason Storm steht auf und sofort geht die Rache los. Mann. Weil irgendein Hurensohn Senator, weil das ist ja natürlich typisch.
Gespielt US, von William Sadler.
Richtig William Sadler, nice. Auch Shoutout William Sadler, der Goat-Villain in Stirb langsam 2.
Ja, Mann.
Ja, Colonel Stewart.
Ja, Mann.
Sehr können nice. Wir dann auch noch erwähnen, aber weißt du, der auf einmal so einen Hit anordnet, um irgendeine Familie auszulöschen, was halt Politiker in Amerika so machen. Und
natürlich.
Ich glaube, Steven Seagal war nie besser, was so Sprüche angeht. Also Homie ist wirklich gottlos brutal in dem
Film. Aber er war so ruthless in diesem Film.
Geisteskrank.
Die Revenge geht sofort.
Also eigentlich, was er macht, auch dieses Training da in seinem Backyard, weißt du, wo er dann einfach nur gegen dieses Holz klopft und dann kommen die Typen zu ihm nach Hause und er fegt dort jeden. Weißt du, der bricht dort den Arm in zwei, haut den dort ins Glas so rein. Nice. Und am Wahnsinn. Ende gibt's die Szene, wo er das Haus stürmt. Und das ist wirklich einer der geilsten Kills überhaupt, weil da die Bösewichte, die vom diesem Senator spielen alle Pool, also so Billard.
Genau.
Und er nimmt so einen Billardschläger, was er hat alle anderen schon vermöbelt und rammt den Schläger ihm in den Hals.
Ah, das ist so nice,
ja. Und der so, der ist schon so fast am Boden, der Typ, der diesen Billardschläger am Hals hat, und dann sagt er die Goldline, "This is for my wife. Fuck you and die." Und dann tritt er dem noch in die Schnauze. Alter, ich kann nicht mehr. Das ist so geil, Bruder. Tut mir leid, das ist wirklich golden shit. "This is for my wife. Fuck you and die." Du spürst das in jeder Zelle. Du weißt auch, dass Steven Seagal so ein Psychopath ist, dass der war so delusional und der wollte diesen armen Schauspieler wirklich umbringen, weißt du? Mich würde es nicht wundern, wenn er ihm wirklich die Zähne rausgestreten hat.
So nice, ey. Ja, wirklich.
Und nochmal, kleiner Nachtrag zu Hard to Kill. Es ist auch die beste Szene oder eine der besten Filmlines in der Geschichte der Bewegtbilder, wo er Fernsehen guckt und der Senator irgendwie was sagt mit, "Yeah, I'm gonna take this to the bank" und so. Mhm. Und er sitzt alleine auf seinem Bett, guckt diesen Fernseher an und dann so,
"I'm gonna take you to the bank, Senator Trent. To the blood bank."
Dann setzt auch die Musik ein, so, "To the Blood Bank", so, was für eine Drohung, Alter. Wirklich, ich kann mich pissen vor Lachen, das ist so geil.
So funny.
Also, es ist auch übertrieben scheiße, sagen wir mal ehrlich, ist ja eigentlich Trash, aber es ist so geil, es ist so entertained. Ich will da jemanden K.O. boxen, Alter, es ist so geil, ich guck diesen Film, also wenn das Ziel war, Zuschauer zu gewalttätigen Monster zu machen, dann haben die es geschafft, weil ich bin ready, Alter. Also,
Bewaffnet und ready. Wirklich. Wahnsinn, ey. Ja, und dann danach kam ja auch Out for Justice, den haben wir letztes Jahr
zusammen geguckt. Wir haben uns totgelacht mit einem
der Fellino.
Gino Fellino. Also Digga, die Namen von Seagal sind Wahnsinn.
Digga, mit Abstand, Gino William Forsythe als Richie Mandano ist eins der psychopathesten, geisteskrankesten Bösewichten, die ich jemals
in Filmen gesehen habe. Ihr dachtet, Henry Silver in Above the Law wäre crazy.
Nein.
Nichts toppt William Forsythe als crackrauchender Mafia-Jüngling, der wirklich...
Also eins ist ja zu sagen, ja, das ist jemand, der Crack raucht, der Frauen schlägt, der Frauen vergewaltigt, der Typen foltert und so. In Above the Law hast du kaum gesehen, wie Henry Silver jemand gefoltert hat. Höchstens hat ihm die Drogen gespritzt und so. In Out for Justice wird gefilmt, wie William Forsythe wirklich im Auto eine Crackpfeife raucht und danach einfach eine Hure umbringt. Das ist einfach so gottlos.
Vor allem das Kranke ist ja nicht nur, weißt du, bei Henry Silver, der hat ja wenigstens irgendwo einen Grund, weil die müssen ja dort irgendwie so eine Drogenoperation, also eine Schmuggeloperation, irgendwie so, weißt du, und irgendwie
die arbeiten ja zusammen auch
genau mit CIA und so. Ja, die müssen das, also du hast irgendeinen, egal wie unplausibel das ist, also die haben trotzdem einen Grund.
Genau.
William Forsythe hat keinen einzigen Grund. Der Homie ist einfach nur ein kranker Hurensohn, der einfach Polizisten umbringt, Frauen umbringt, Kinder umbringt. Und
aber so richtig wahllos.
Ja, und
du siehst es nicht kommen.
Ja.
Ich habe es nicht kommen sehen.
Nein, der Homie ist einfach wirklich
ein wahnsinniger
Bastard.
Wir haben uns bepisst vor Lachen, diese Szene kam, wo einfach Crack geraucht
hat. Ja, Homie, einfach die Crackpipe am Smoken. So. Das ist
und dann bringt er einfach so irgendeine Home, die nicht genug Geld eingebracht hat.
Ja, also
Bruder, wirklich, was ist los mit dir? Ey?
Wirklich, das ist so the peak Cinema. Ja?
Und er heißt Richie Mandano.
Richie Mandano, ja. Gino Fellino ist aber trotzdem der größte Joke überhaupt. Alter, wenn du Gino Fellino heißt, come on.
Digga, wenn Steven Seagal einen Italo-Amerikaner spielt, dann ist vorbei.
Ja, es ist auch geil, dass es in diesem Mafia-Umfeld spielt.
Ja, weißt du? Das ist so feier.
You know what, we gotta bring him to justice.
Das ist wirklich, das ist so geil.
Wirklich.
Und ich finde auch in diesem Film hast du auch eine sehr nice von dem, was wir vorher besprochen haben mit dem dreckigen New York.
Ja, absolut.
Das, der Film spielt auch in einer Brooklyn Neighborhood und dort siehst du auch sehr viel von der Neighborhood und so, wie das damals auch sah. Auch sehr dreckig, sehr düster. Nicht düster, aber schon so diese dirty New York Vibes aus den frühen 90er Jahren. Die einfach sehr nice anzusagen, mit
natürlich,
anzusehen.
Natürlich, natürlich.
Das ist wirklich Out for Justice auch eine.
Ich finde, das Pacing ist hier wirklich mit am geilsten, weil die berühmte Szene, wo er in die Bar geht und fragt, wo ist Richie und dann einfach alle Leute grundlos Unboxed. Schlägt. Ich liebe so ja auch, dass Steven Seagal auch viele der Filme da mitgeschrieben hat oder extra Einfluss hatte, wo es einfach nur darum geht, bitte habt eine Szene, wo ich einfach random 10 Männer brutal zusammenschlage. Genau. Aber nicht nur mit der Faust umboxen, sondern wirklich gottlos.
Genau.
Gottlos verstümmel.
Ja, so, genau. Ich nehm hier ein Glas, ein Wodka-Glas. Ich nehme hier
und Steven Seagal ist so arrogant in diesem Film. Ja. Der spielt das ja nicht mal. Der ist ja wirklich so ein narzisstischer Hurensohn gewesen. So, mit diesem, so, ich bin der Goat. Und ich meine, die Storys sind wahnsinnig von den Dreh und so. Und dann, come on. Wo der dann, ich glaube, das ist auch ein Out for Justice da bei dem Überfall dieser Überfall auf den Supermarkt, wo er dann, wo er dann dem Typen so das Bein bricht, indem er den Fuß so verdreht, so gottlos einfach. Er könnte ihn einfach umboxen, K.O. schlagen. Nein, er muss auf den Fußboden und er packt seinen Fuß und bricht ihn einfach so zur Seite zerdreht den Fuß so.
Geist,
wo er auch, er geht auf die Knie so, look, I'm gonna put down my weapon. Come on, come get some. Come, try me. So diese Arroganz einfach so, komm, ich mach sie, weil Seagal geht ja auch nicht kaputt.
Nein, niemals.
Das einzige Mal, wo du wirklich Seagal so strugglen siehst, weil Homie war ja so egoistisch.
War
aber du kannst ja, Seagal ist unzerstörbar in diesem Film. So, weißt du, der kassiert ja nie einen Kratzer.
Ja, genau.
Der einzige Film war bei Marked for Death eigentlich.
Ah, meinst du Marked for Death, ja.
Wo er im Finale gegen Screwface, ne, wo er ihn erst tötet und dann kommt ja der Twin. Er hat ja so einen Zwilling-Bösewicht.
Stimmt.
Und der Typ ist ja gottlos, dieser Twin ist ja wirklich auch gottlos brutal. Der kloppt ja Steven Seagal durch die Wände und an den Kopf gegen so eine Wand knallt er den Kopf. So, und du denkst so, damn, das kennt man gar nicht von Steven Seagal.
Stimmt.
Aber natürlich, wenn du Steven Seagal so angehst, kriegst du auch das brutalste Ende überhaupt.
Ja, safe.
Homie packt den Kopf und drückt die Augen ein
von ihm.
Ey, das ist so wahnsinnig.
Das ist so geisteskrank.
So was sieht man halt heute einfach nicht.
Ja.
Ich würde mir halt manchmal wünschen, dass Tom Scientology Man Cruise einfach mal dem Henry Cavill die Augen eindrückt.
Weißt wieso du, nicht?
Gehört, weißt du?
Ich schwöre dir.
Oder keine Ahnung, weißt du, was noch besser wäre, weil mir die Alte auf den Nerv geht, sondern machen wir nächsten Mission Impossible Film mit der Millie Bobby Brown von Stranger Things, weil die geht mir böse auf die Nerven. Und Tom Cruise drückt dir einfach die Augäpfel ein, so. Warum nicht, Alter? So einfach so rubbt ihr den Jaw runter, so. Das wäre mal so einfach mal das wäre vielleicht mal so ein Actionfilm, der wieder mal alte Gefühle aufkommen lassen würde.
Bruder,
er drückt ihm die Augen ein, er packt ihn an den Eiern, um dann ihn so wie bei Dark Knight mäßig in den Rücken zu brechen. Und dann, das ist ja noch nicht genug, der haut den noch den Schacht runter, damit er dann noch irgendwie dort auf so einem Spike aufschlägt.
Genau. Das sind die besten.
Durchlöchert wird einfach so übertriebene Scheiße. So.
Genau.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn er noch mal eine Bazooka zog. Und nochmal die Leiche abschießt.
Oder wenn er eine Granate runterwirft, damit die Leiche zerstückelt wird. Das ist
komplett übertrieben, Scheiße. So.
Ja, Mann.
Sein großer kommerzieller Erfolg, weil alle seine ersten vier Filme, die waren ja Hits, Box-Office-Hits, aber sein richtiger Erfolg kam dann mit Under Siege.
Genau.
Das ist eigentlich auch...
Obwohl das einer der langweiligsten Steven Seagal-Filme ist.
Es ist einer der langweiligsten Steven Seagal-Filme und also der langweiligste von allen, die ich gesehen habe.
Mhm.
Casey Ryback. Es ist eigentlich stirbt langsam auf einem Boot, auf einem Schiff, so gesehen.
In langweilig.
Mhm. Ich glaube, der Film hatte auch nur so viel Erfolg, weil damals das Playmate des Jahres, Erika Eleniak, sehr vollbusig aus der Torte rausspringt und rumtanzt.
Stimmt.
Ich weiß, dass das sehr viele Männer dann rewatcht haben auf ihren VHS-Kassetten.
Mhm.
Bro, eins muss man generell sagen. Ich glaube, es gibt keinen Mann, der heute so 50 oder 60 ist, der in den 90s in Osteuropa keine VHS-Kassette von einem Steven Seagal-Film hatte. Homie went platinum in Russland, Polen und Jugoslawien, Bruder.
Eastern countries, krass.
Homie went nuclear.
Went diamond.
Went diamond, Alter. They went aluminum.
Damn.
Ja? Weil es gab kein Platin im Osten. Homie went aluminum, Alter.
Krass. Aber ich muss sagen, was ich an dem Film sehr gefeiert habe, war Tommy Lee Jones' Performance als Bösewicht, als William Stranix. Habe ich sehr gefeiert. Er als Bösewicht kam richtig, richtig gut an. Aber wie du gesagt hast, so, es war ein bisschen langweilig. Vor allem, wenn man sich die Action bei Steven Seagal daran gewöhnt ist, war das wirklich ein Low bei Under Siege.
Umso besser finde ich den zweiten Teil.
Ja, ja, der
zweite Teil. Den ich jetzt erst vor 2 Wochen geguckt habe, als ich von meinem Urlaub zurückgekommen bin.
Der zweite Teil.
Das ist so gesehen eigentlich, stirbt langsam nur in einem Zug, aber Züge sind viel nicer als Schiffe, ist einfach so.
Ist einfach so.
Der macht so einen Bock, Alter. Wirklich, der Film ist sehr, sehr nice.
So
der ist
nice.
Teil 1 und Teil 2 sind auch auf Disney Plus, falls ihr das habt.
Stimmt, ja, die habe ich auch auf Disney Plus gesehen, genau.
Und der Film macht Todesbock. Also ich finde auch alle Leute, die Twin Peaks gesehen haben, der Big Ed spielt hier einen der Bösewichte und Eric Bogosian als
Travis Dane,
als wahnsinniger
Willen,
als wahnsinniger Ex-CIA Mitarbeiter,
genau.
Der Satelliten manipuliert,
um
Städte und Flugzeuge und andere Satelliten und Sterne zu bombardieren.
Genau.
Absoluter Wahnsinn. Catherine Heigl spielt auch mit, die kleine Nichte von ihm.
Genau.
Steven Seagal hatte auch sehr weirde Scheiße gemacht bei den Dreharbeiten, weißt du?
John, was hast du gesagt?
Naja, so ein bisschen.
Hat er sie angegrapscht oder wie?
Ja, er wollte vielleicht seiner Frau einen Klaps auf den Hintern geben und hat es dann der 16-jährigen
Damn.
Catherine Heigl und hat dann gesagt, so, du weißt so, ich habe Freundinnen in deinem Alter und so eine kranke Scheiße. Also,
Damn.
Homie ist schon natürlich eine Scumbag, so, aber der Film geht Dumbo, sorry.
Der Film geht
Dumberino des Todes. Stimmt. Zug ist auch geil, weil Zug ist ständig in Bewegung.
Genau.
Das heißt, es wird nicht langweilig, weißt du?
Genau,
und es ist sehr, sehr geil. Er hat ja auch eigentlich wie so einen schwarzen Sidekick dann auch noch.
Ja, dieser
auch Page dort, der so ein bisschen sich um das Gepäck kümmern muss.
Ja.
Und der Film ist wirklich crazy.
Das ist so, ja. Definitiv, ja.
Das war aber auch das Ende, weil dann kommt Steven Seagal in diese Mitte bis Ende der 90er, hat Steven Seagal komplett den Faden verloren.
Ja.
Und ist voll der Ökologe geworden.
Also zuerst kam ja...
Der Environmentalist.
Genau. So. Bevor Under Siege 2 herauskam, kam On Deadly Ground.
Genau, und da ging es ja schon los.
Und dort hat er sogar selbst Regie geführt.
Genau, sein erster Film. Aber Bro, der ist...
Ah, nein, das ist nicht...
Hast du nicht gemocht?
Nein.
Ich fand den sehr entertaining.
Schon.
Ich finde auch die... Der ist auch genial besetzt, weil hier Dr. Cox von Scrubs spielt mit so einem geilen Goatee.
Stimmt, und John McKinley.
So einen geilen Bart.
Michael Caine spielt auch mit.
Michael Caine spielt die Bösewicht mit so richtig schwarz lackierten Haaren. Das sieht so funny aus. Also es geht darum, dass es ein Öl-Tycoon ist. Aber dann, weil der Steven Seagal, der 0815 Steven Seagal Zuschauer ist ja strunzendumm, weißt du?
Genau.
Der schafft es gerade so aus einem Eimer zu saufen, weißt du? So. Damit er versteht, dass er ein Öl-Tycoon ist, machen sie Michael Caines Haare auch ölschwarz.
Genau.
Get it?
Ah. Ah.
So. Das Finale, es geht schon Dumb Reno.
Finale geht
und Arlie Ermey spielt auch mit, den wir kennen als Drill Sergeant aus...
Stimmt, aus Full Metal Jacket. Ja, stimmt.
Also der Film ist wahnsinnig gut besetzt.
Der Schluss
und
ist sehr, sehr nice.
Und der Film endet natürlich mit einer großen Speech, die irgendwie 5 Minuten geht, wo Steven Seagal nochmal sagt, wie wichtig das ist, die Welt zu retten
und
die Natur zu retten. Es ist so egoistisch, narzisstisch, komplett egotistical Bullshit. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Diese Filme machen einfach nur alle Spaß. Also ich glaube wirklich, man kann eigentlich bis 2000 alles durchgucken und man hat jedes Mal einen genialen Filmabend.
Sorry. Das ist so. Safe, definitiv.
Achso.
It's for my wife. Fuck you and die.
Komm, bevor wir jetzt komplett wieder die Zeit sprengen, lass uns mal für die 80s und für die 90s die besten Actionfilme krönen.
Okay.
Du hast den Spaß ja eigentlich schon auf deinem Handy.
Ja.
Weißt du, was ich auch noch sagen möchte? Ich habe es endlich geschafft, ich glaube dieses Jahr, die Lethal Weapon Franchise fertig zu gucken.
Ah, krass.
Ich hatte nur den ersten und zweiten gesehen.
Ah, ja. Nee, Teil 3 und 4 auch nice. Aber Teil 2 der Beste.
Mein Bruder.
Teil 2 der Beste.
Teil 2 der Beste mit Abstand?
Mit Abstand, ja.
Ich finde die Franchise ein bisschen overrated, Bruder.
Ja, sie ist overrated, aber mal gut zu schauen. So als Actionfilm...
Riggs und Murtha sind ein cooles Paar.
Ja?
Aber ich finde auch nicht.
Ja, nicht so krass, wie alle geredet haben.
Tut mir leid, ich finde nicht, dass sie das Goat Bodycop-Paar sind.
Niemals, niemals, Bro.
Tut mir leid. Ich weiß, Jakob liebt die Filmreihe, aber ich war schockiert, wie schlecht der vierte war. Der vierte ist komplett Arsch.
Vierte war okay.
Der vierte ist komplett Arsch. Wenn Leute sagen, Rush Hour wäre racist, müssen die Teil 4 von Lethal Weapon gucken.
Ja,
ist
ja
der Wahnsinn. Und ist ja nicht mal funny.
Ja, ja. Rush Hour, mad
funny. Wenn Racism funny ist, dann geht's ja noch.
Aber wenn Racism
nicht lustig ist und so die Jokes alle so, weißt du, du hörst schon die die, wie heißt das, die Grillen chirpen, dann weißt du, es ist over. Zirp. Ja, genau.
Yeah. Dann,
Bro, also.
Stop it.
Also den Teil 4 hätten sie canceln können.
Ja. Aber nichtsdestotrotz war das ja ein Sprungbrett für Jet Li, damit er in Hollywood ja dann
das Fuß gefasst hat. Das stimmt.
Für das schon, aber ja, es hätte nicht 4 Filme gebraucht dafür.
So, also, ich muss hier mal ordnen. 80s. Gehen wir in die 80s.
Also soll ich mal einer meiner Lieblingsfilme aus den 80s sagen, so?
Packen, wollen wir eine Top 5 vorschlagen, schnell?
Okay.
So,
okay.
Jeder von uns beiden?
Okay, okay.
Ich werde das hier freestylen.
Mach das.
Wir kriegen das hin, wenn ich was vergessen habe und ihr mich haten wollt und sagt, bist du dämlich
dort? Ja, ja, so, könnt ihr bei uns in
den DMs bitte, sliden. Meldet euch.
Genau, so, okay. Ja, genau.
Wir müssen auch mal gucken, ob wir je nach Definition sprechen.
Genau.
So, weil zum Beispiel so Predator ist für mich ein Actionfilm.
Ja.
Star Wars ist für mich kein Actionfilm.
Nein, Star Wars ist überhaupt kein Actionfilm.
Ich meine jetzt, weil Empire Strikes Back und Jedi.
Nee, Bro,
Action, Star. Das würde ich nicht, nee, würd ich nicht nee. Action sehen.
So. Vor allem nicht diese Action, die wir ja meinen.
Genau,
so. Genau.
Theoretisch, ne? Indiana Jones?
Nee, auch
aber
nicht.
Aber ist eher Abenteuer. Ich meine, es ist schon Action dabei. Aber,
ja, natürlich.
Aber nicht in dem Sinne, wie wir
es meinen. Wie man das meint, so. Genau.
Willst du anfangen?
Also wenn ich 5 Filme, hast du gesagt.
Ja.
Einer der besten ist The Killer, 1989, John Woo.
Hatte ich vorhin kurz erwähnt, genialer Pick.
Ja.
Heroic Bloodshed.
Ja.
Ein Genre, was damals in Hongkong groß geworden ist.
Genau.
Gerade durch John Woo, Ringo Lam.
Genau.
Ich glaube, Tsui Hark
auch. Tsui Hark auch, genau.
Wo so sehr, so übertrieben viel Pathos reingepackt wurde.
Genau.
So in Actionfilme, die so sehr viel Übertreibung, aber auch so sehr gefühlsschwangere Sachen.
Sehr.
Mit sehr viel so, ja, heroic, also die Helden, die sterben und die Trauer und das wird so richtig zelebriert, so
genau.
diese Tragik einfach.
Ja, du hast einen Helden, du hast einen Bösewicht, so, aber schlussendlich sind sie so wie so zwei verschiedene Seiten einer Münze und sie verstehen sich dann auch am Schluss und müssen dann auch zusammenarbeiten und eben, es ist alles auf so eine heroische Basis gemacht und ist einfach fantastisch gemacht, so die Action-Szenen, beziehungsweise John Woos Filme werden ja auch nicht, eben, er hat ja das Gong-Fu-Genre da sozusagen etabliert, so nicht Kung-Fu, sondern Gong-Fu so, mit Waffen und so, und ey, die Szenen alle, die gehen so behindo, die gehen so geisteskrank.
Also einige der besten Shootouts aller Zeiten
sind bei Killer
dabei.
Ja, safe. Ja. Safe.
Und Chow Yun-Fat ist auch einer der besten Action-Leading-Men überhaupt.
Ja,
eine Legende safe. Des Hongkong-Kinos.
Safe.
Ich glaube, vor allem europäischen Zuschauern wird er bekannt sein aus, wie hieß denn das?
Diese,
Crouching Tiger
genau,
and Hidden Dragon,
genau,
wo
genau,
er mitgemacht hat.
Genau, aus dem Jahr 2000.
Der ja auch den besten, Oscars beste ausländischer Film
genau,
bekommen
genau,
hat.
So, genau,
auch so Hommage an Wuxia, also
ja, Wuxia,
diese Wuxia-Filme aus China.
Genau.
Fantastischer Film.
Ja,
ich liebe den anderen Film von John Woo ein bisschen mehr.
Sag.
Aus den 90s.
Ja.
Das ist Hard Boiled.
Ah, okay.
Ich muss aber nochmal gucken, aber ich würde den wahrscheinlich in meine Top 5 packen. Für die 90er.
Für die 90er, okay, ja.
Weil der einfach dieses Shootout in dem Krankenhaus gehört mit zum Besten, was jemals gefilmt wurde. So.
Kann ich
so
verstehen.
Action-Genre.
Aber so. The Killer ist für mich einfach so als Gesamtpaket, als Film ist einfach, boah. Das war wirklich so,
wenn
ich so emotional bist, du so, du bist dabei.
Du hast auch alle diese Sachen, die John Woo berühmt gemacht
genau.
hat, ne? Die Tauben.
Genau.
Und so ein bisschen auch
die und auch in der Kirche, so diese Filme mit den Kerzen und so. Die weißen Anzüge und so, Bro, das ist geil, das ist krank. Das ist geil.
Auch so dieses Melodrama.
Ja, das ist so gut
dadurch, gemacht. Dadurch, dass die Jenny erblindet.
Genau.
Bei einem Auftrag und
er
fühlt sich berufen, für ihre Augen, um Geld zu holen.
Das ist
so, bringt sich,
das ist geil, krass, das ist krass,
ja.
Das ist geisteskrank. Und auch eben Raekwon und Ghostface haben bei mehreren Tracks auch The Killer gesampled.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Auf Only Built for Cuban Links.
Ja, stimmt.
Die wissen, was gut ist.
Die wissen, was gut ist.
Ja, möchtest du sonst jetzt den nächsten Film sagen?
Ich würde sagen...
Axel Foley is back.
Who is he?
I'd say he's a cop.
This is a Detroit badge. What the hell are you doing in Beverly Hills?
I'm going deep, 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 deep undercover.
Back where he doesn't belong.
Excuse me, where the...
Beverly Hills Cop 2?
Ja, Mann, den habe ich auch
drauf. Wirklich?
Ja.
Guck mal, ich liebe die Beverly Hills Cop Reihe.
Ja, ich auch.
Ich liebe die. Ja. Das ist wirklich Kindheit für mich.
Ja, ja, ja.
So.
Ja.
Und ich habe, lustigerweise habe ich Teil 2 und Teil 3 noch vor dem ersten gesehen.
Ah, krass, okay.
Der erste ist cool.
Ja. Aber der zweite.
Der zweite ist goated für mich.
Ja.
Weil Tony Scott da auch Regie führt.
Ja, Mann.
Und du merkst, also Tony Scott ist ein underrated Filmemacher. Mhm, vor allem seine visuelle Ästhetik ist genial.
Ja, Mann.
Du hast bei Beverly Hills Cop so sehr viele Sonnenuntergänge, die brutal geil kommen.
Ja, ja, ja.
Brigitte Nielsen kommt sehr crazy.
Ja, natürlich.
Auf einmal wird dann auch der Rocket Launcher ausgepackt.
Stimmt,
am Ende, ja. Was auch super fly ist.
Stimmt.
Und ich finde, alles an Teil 2 passt.
Genau.
So, ich finde, das würde ich jetzt mal so auf die 5 packen. Mhm. Einfach, weil ich auch, der hat auch so einen unfassbaren Rewatchability-Faktor.
Ja,
ja. Ich fühle mich immer gut und das ist wirklich Prime Eddie Murphy. Mhm.
Ja.
Eddie Murphy war mal nicht nur so ein washed-up-Typ, sondern er war wirklich mal...
Ja, war gut, ja, ja.
Er war wirklich mal ein Superstar.
Ja, vor allem in den
80s. Der größte Comedian in den 80s, neben Richard Pryor wahrscheinlich. Mhm. Und was so Action angeht, so Action-Comedies, war er die Number 1.
Ja.
So. Und Teil 2 liebe ich.
Wirklich, ja, ich auch.
Spaß.
Ja,
ich mag den sehr. Ich mag auch Teil 3 sehr, der sehr runtergemacht wird. Ich finde den sehr underrated.
Finde ich auch.
Ich Teil 3. Teil 3.
Ja, Teil 3
liebe, dass der auch in diesem Filmpark spielt. Das ist genau mein Ding. Ich liebe das. Ja. Die Location ist fire.
Ja, so. Definitiv. I don't know, um keine Missverständnisse zu haben. Für mich, The Killer ist so der Beste.
Okay.
So, du hast jetzt mit der Platz 5 begonnen. So. Für mich, The Killer ist so Number 1 in den 80s. So. Einfach, dass das so gesagt ist.
Ich glaube, einen Film haben wir beide auf der Liste. Den würde ich mal sagen. Das ist Arnold Schwarzenegger in Commando.
Ja, das ist für mich. Hinter The Killer kommt dann Platz 2, Commando. Commando, Arnold Schwarzenegger in Commando ist einfach geisteskrank.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's right, Major. You did.
I lied.
Ich glaube, das ist wirklich, als würde man jedes Action-Klischee, so nehmen, jedes übertriebene Action-Klischee nehmen und das voll ernst in einen Film packen.
Genau, aber völlig ernst.
Es gibt keinen Film, wo ein Action-Protagonist so Dumberino geht.
Ja,
ich glaube, da werden 300 Leute umgebracht.
Digga, Homie
läuft dort mit so einer
Bazooka.
Aber mit so einer Vierschuss-Bazooka
rum, als wäre
mit so einer viereckigen Bazooka.
Bro, als wäre es eine 9mm.
Ich glaube, ein Typ hat nie krasser, brutaler, aggressiver und härter ausgesehen.
Genau.
Ich glaube, Commando Arnie könnte es, also nur von seinem Auftritt her, wie krank er aussieht, könnte es mit Ivan Drago aufnehmen. So.
Ja, safe.
Passenderweise sind auch, glaube ich, beide Filme im selben Jahr rausgekommen. Also ich meine nur,
beide
85 so. Also es ist halt wirklich, Commando ist auch ein geisteskranker Titel.
Ja. So. Ja, Bro, auch das Cover.
Ja, genau.
Digga.
Ja, Homie, also du siehst einfach so einen Mann, der komplett durchdreht, um seine Tochter zu retten, voll auf dem
Militärfilm.
Und ich ficke eure
Mütter. Ja, ich ficke euch alle, ihr Wahnsinn.
Wirklich, also Commando ist der größte Spaß überhaupt.
Mhm.
Ich hatte so Arnold viel Spaß. Arnold war, glaube ich, auch nie lustiger.
Mhm.
Ja, die Lines sind legendär. Mhm. Seine Finishing Lines sind so geil.
Yeah, yeah. Also,
please don't wake my friend, he's dead
tired. Ja.
Picks him so up and puts him down. Das ist ja wirklich, also Arnold ist wirklich.
Ist, glaube ich, nach, ja gut, Terminator sowieso, aber eins meiner favorite Performance von Arnold.
Ja.
Commando geht wirklich behindo. So nice.
Jetzt wird es. Ich zieh einfach mal durch.
Okay? Ja, zieh durch.
Jetzt wird es schwierig, weil ich könnte Terminator nennen, den ersten. Aber da gibt es noch einen anderen in der Franchise, den ich mir aufsparen möchte. Ich würde auch Big Trouble in Little China nennen. Den könntest du aber auch einen der besten Filme aller Zeiten nennen.
Gut, so aber
viel Spaß. Aber das ist halt mehr, also geht für mich so ein bisschen mehr in die Abenteuerrichtung.
Aber der zweite Terminator würde ja sowieso 90s gelten.
Ich weiß schon, ich meine nur, wenn ich mich entscheiden müsste, dann nenne ich nur einen aus der Franchise. So, für beide
Dekaden. Ah, so meinst du einfach.
Aliens ist auch eigentlich ein Actionfilm, viel mehr als ein Horrorfilm.
So. Gut, Aliens habe ich nicht gesehen. Also Alien. Oder Aliens. Nein, Aliens ist der aus den 80ern.
Genau.
Ja, ja.
Auch nicht gesehen?
Nein. Ich habe die Alien-Franchise noch nicht gesehen.
Vor allem, das ist James Cameron, Dog.
Ich weiß. Es war ja zuerst Ridley Scott und dann James Cameron.
Ich will mal einen Honorable Menschen nennen, sowieso an den wichtigsten Film meines Lebens. Das könnte man einen Actionfilm nennen. Das ist Batman mit Michael Keaton.
Ja, ist sehr nice. Ja, ja.
Haben wir ja gesagt, ist technisch gesehen ein Actionfilm. Ja. Ne?
So. Stimmt schon.
Ist schon ein Actionfilm und.
Stimmt,
ja. So ist einer der wichtigsten Filme meines Lebens in dem Sinne irgendwie.
Ja.
So, den Film, den ich am meisten gesehen habe in meinem Leben.
Ja, ja, einer der legendärsten Performance von Jack Nicholson als The Joker. Ja,
natürlich.
Burton, Went Nuclear und auf dem Regiestuhl.
Auch, aber ich werde den nicht nehmen, ich werde drei andere nehmen. Das eine ist der obvious Pick und zwar Stirb langsam, der erste.
Ja, Die Hard. Der erste Die Hard, der ist zu krass.
Ich hab dir das gestern auch gesagt. Ich habe ja Teil 2 und Teil 3 letztens rewatched.
Genau.
Teil 2 ist...
Geht behinder.
Teil 2 ist überhart,
Alter. Ja, ja.
Teil 2 macht so einen Spaß. Ja, ja. Das Flughafen-Setting ist krass.
So nice.
Das Ende ist überkrank, hat eine der krassesten Explosionen der Filmgeschichte. Ja, ja, ja. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ich denke so, wow, so hart.
Es ist so nice.
Der Film hat ein geniales Pacing. Ich finde, der Villain ist auch krass. Klar, Alan Rickman ist untouchable als Hans Gruber, aber ich finde William Sadler und seine Mercenaries dort, die sind so krank. Ja, ich meine, der Homie, der bringt einfach 200 Menschen und Kinder, also Kinder, Frauen und Männer um, Alter, in diesem Flugzeug. Das ist Wahnsinn. Der Typ ist komplett krank. Yeah. Der gibt auf gar nichts. Und dieses Winter-Setting ist übelst sehr nice, so, weißt du? Und ich
finde das Pacing fantastisch.
Wahnsinnig geil. Und wie gesagt, beim Rewatch habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich mag den echt mehr als den dritten.
Ja,
und
das sowieso.
Der dritte ist schon geil.
So, ja, ja. Ne? Aber der zweite ist viel besser.
Also, Zwei ist übelst krass.
Ja, Mann.
Muss ich nicht verstecken
vorm ersten. Ja. Aber ja, ich glaube auch bei mir eben, The Killer ist Platz 1. Commando und Die Hard würden sich um Platz 2 streiten.
Die Hard ist schon so, glaube ich, der
Obvious Pick.
Der Obvious Pick, aber auch schon einfach der perfekt gemachte Actionfilm.
Das stimmt. Aber ich glaube,
von der Struktur her, wo alles stimmt, weißt du, alles passt.
Ich hatte aber an Commando, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, weil ich das weniger erwartet hätte bei dem Film.
Ja, aber bei Commando hast du natürlich viel mehr so Trash-Flavor, ne? Ist ja klar.
Aber ich liebe das.
Natürlich, ich weiß, aber ich meine, wenn du wirklich so sagst, so, wir picken jetzt eine Serious Choice für den besten Actionfilm, dann machst du mit Die Hard nichts falsch. Ich meine, so würde jeder auch sagen,
glaube ich. Natürlich.
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Aber ich habe zwei Filme, die ich noch darüber sehe. So, zwei sehr persönliche Favorites. Einen, der schon seit meiner Kindheit ein Favorite ist, den ich viel zu früh gesehen habe bei einem Kumpel und ich war schockiert von der Gewalt. Vielleicht sogar mein Platz 1. Aber ich nenne ihn jetzt, das ist RoboCop.
Ah, krass, okay.
Von Paul Verhoeven.
Stimmt, du bist ja großer RoboCop-Fan. Stimmt.
Your move, creep.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, all time.
Ja. Yeah.
Ich finde, es ist, da stimmt alles für mich. Vor allem, weil der Film auch so eine gute Satire ist. Film ist die perfekte Antwort auf die Reagan-Politik der 80er Jahre.
Ist so, ja.
Und die Kritik ist auch so gut gemacht, weil am Ende des Tages, er feiert all das, was die 80er Jahre propagiert haben, aber auf so übertriebene Weise, dass du es erkennst,
dass
es sich lustig macht in gewisser Weise. Und trotzdem kannst du den aber als geradlinigen, brutal, also hyperbrutalen Actionfilm gucken.
Ist
ja nicht so, dass er goofy ist, auf keinen Fall. Aber dieses Kommerzialisierung mit diesem I'd buy that for a dollar und diese ganzen Sachen, die sich auch lustig machen über dieses Verkaufen von allem und jeden, der Kommerzialisierung und dem Polizeistaat und so.
Genau.
Ist ja todesnice. Mhm. Ja. Die Szene, wo der Homie dort mit dem Wagen in den Säurekanister reinfährt.
Bruder.
Als Kind, ich war da 11 oder so, als ich den meinem Kumpel gesehen habe, heimlich, auch weil sein Vater die VHS hatte und wir haben das geguckt. Ich war traumatisiert, Bruder. Und Robocops Anzug geht so hart.
Es geht hart,
ja. Robocop ist so eine Maschine, wortwörtlich, aber so
im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gibt einen Shot, wo die Tankstelle explodiert und Robocop durch die Flammen läuft, jedes Mal kriege ich Gänsehaut, Bruder. Ich werde jetzt, wenn ich dran denke, wie krank das aussieht. Ja. Oh mein Gott, wirklich, ist der totale Wahnsinn.
Das stimmt. Ich finde ihn cool, cooler Film, aber...
Und die Brutalität ist der Wahnsinn in diesem Film. Der Film ist gottlos brutal, vor allem, wo diese Maschine falsch funktioniert und den Homie dort durchlöchert. Und generell die Szene, wo Alex Murphy dann zu Robocop wird, wo die Gangster ihn dort erschießen, seinen Arm abschießen. Bro, ich war verstört und traumatisiert, wie brutal die Scheiße war. Und es geht so hart.
Ja, Mann.
Und die Villains sind solche Ekelpakete. Das ist immer ganz wichtig. Die Villains müssen solche richtigen
Huren
sein. Du musst dir wirklich wünschen, die selbst umbringen zu können, weil dann weißt du, das Ende wird krass.
Genau.
Also Robocop für mich wirklich die Eins. Und auf Platz 2 eine Überraschung, eine Entdeckung vor 3-4 Jahren, seitdem brutalst ins Herz geschlossen, ist Patrick Swayze.
Okay.
Im Trash-Classic Roadhouse.
All you have to do is follow 3 simple rules. 1. Never underestimate your opponent. Expect the unexpected. 2. Take it outside. Never start anything inside the bar unless it's absolutely necessary. And 3. Be nice. Come on. If somebody gets in your face and calls you a cocksucker, I want you to be nice.
Habe ich nicht gesehen.
Jeder, der Family Guy kennt, weiß, da gibt's eine Folge oder mehrere Folgen, wo Peter Griffin obsessed ist mit Roadhouse, weil er den Film geguckt hat und er macht die ganze Zeit Roundhouse-Kicks. Und dann sagt er, Roadhouse. So. Und ich dachte, das ist ein Meme und ich dachte, wegen des Memes gucke ich mir den Film an. Der macht so gottlos Spaß.
Okay, krass.
Und der Film ist sehr, sehr beliebt in der Bouncer-Szene, also in der Türsteher-Szene, weil es geht ja um einen Türsteher, um eine Türstehervereinigung für so einen übelsten Wahnsinns gottlos Redneck Club.
Okay.
Und da spielt noch Korruption mit. Ben Gazzara spielt so einen richtigen ekligen Typen, der dort in dem Dorf und in diesem Städtchen Einfluss hat. Und Patrick Swayze, was für ein gut aussehender Flyer-Mann. Er ist eben nicht der Prollo-Typ, sondern eigentlich so ein richtig sophisticated, ne? Man kennt ihn ja auch aus Dirty Dancing, weißt du? Der zwar ein Macho, aber mit Engelsgesicht irgendwo, mit so einer richtigen weichen Art. Und der Homie geht so Dumperino und seinem schwarzen T-Shirt. Der Film macht so gottlos Bock. Nice. Es ist wirklich einer der entertainendsten Filme, die ich je gesehen habe.
Nice.
Von vorn bis hinten.
Geil.
Und er hat natürlich die Goldline, I used to fuck guys like you in prison. So. Er kämpft gegen den Typen und I used to fuck guys like you in prison.
Damn. No homo.
Full homo. Full homo.
Das ist dann Platz 2.
Ja.
Und Platz 1?
Robocop.
Also Robocop Platz 1.
Robocop,
dann
Roadhouse.
Roadhouse Platz 3.
Was hatte ich noch genannt? Commando?
Ja. Yeah.
Beverly Hills Cop 2?
Oh, yeah.
Ich glaube, mir fehlt einer.
Damn, nein, du hast noch Batman, hast du gesagt?
Okay, Die Hard natürlich.
Die Hard natürlich hast du auch, genau. Okay. Bei mir ist Platz 1 The Killer.
Ja.
Platz 2 würde ich Commando nehmen. Okay. Platz 3 Die Hard. Platz 4, boah, was würde ich als Platz 4 nehmen?
Ach so, man muss an dieser Stelle natürlich sagen, das sind unsere Rankings für die Filme, die wir gesehen haben. Das
genau,
ist ja klar.
Genau, also, natürlich. Ich glaube, auf Platz 4, boah, das wird jetzt schwer, weil es gibt so viele gute Filme aus dieser Zeit. Ich glaube, Platz 4 würde ich... Ich nehme mal einen Pick, der nicht so obvious ist. The Long Good Friday. Mit Bob Hoskins.
Okay.
Ich muss noch gucken. Der ist aus 1980. Den habe ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist mit einer der besten Gangsterfilme so aus UK allgemein. Bob Hoskins sowieso.
Aber er kann auch als Actionfilm gesehen werden.
Ja.
Okay.
Bob Hoskins sowieso underrated Schauspieler, so unglaublich charismatischer Typ, so unglaublich. Der Typ drippt nur von Charisma. Das ist wirklich, also keine Ahnung, wo man den Film eigentlich sehen könnte. Ich weiß nicht, ob Arrow Video oder so. Stimmt, du hast ja die Blu-ray. Ist doch von Arrow Video.
Genau,
oder?
Ja.
Ja, den musst du mal sehen. Den finde ich sehr, sehr nice. Und boah, welchen soll ich da noch nehmen? Ich meine, man könnte Rambo oder Rambo 2 erwähnen. Man könnte Terminator erwähnen. Man könnte A Better Tomorrow von John Woo erwähnen.
Stimmt, ja.
Predator könnte man erwähnen.
Ja, auf jeden Fall.
Den zweiten Lethal Weapon könnte man erwähnen. Ich glaube, ich erwähne, ich meine, wir schwärmen die ganze Zeit über ihn, aber ich sage sonst Thief von Michael Mann.
Okay.
Thief von Michael Mann ist, okay. Das ist, geht hard.
Okay.
Geht hard.
Okay, gut.
Und als Honorable Mention, den hast du auch gesehen, Cop von 1988 mit James Woods.
Mein Bruder, Alter. Das, aber ich glaube, den würde ich nicht einen Actionfilm nennen, Bruder. Wirklich.
Nicht?
Ich glaube, das ist eher, das ist wirklich ein Thriller.
So. Ja, aber Bro, James Woods.
Aber Cop ist wirklich geisteskranke Entdeckung für mich.
Ja, ja.
Also James Woods ist ja wirklich auch im echten Leben gottloses Arschloch, ja, aber was der in dem Film spielt für so einen faschistischen Hurensohn und so, und ist Wahnsinn, aber warum
macht so ein Anti-Hero.
Ja, aber man guckt ihm so gerne zu, der frisst dort den ganzen Film, also, und das Ende ist ein...
gottlos.
Das Ende ist ein Heater.
Ja.
Ich war so, was?
Ich war schock des Todes.
Ist das wirklich das perfekte Ende? Auch wenn du denkst, das ist so abrupt, was zur Hölle, aber wenn du drüber nachdenkst,
es ist so geil, perfekt. Es ist perfekt.
Er hat den ganzen Film auch darauf gewartet, so.
Ja. Ja, ich auch. Ich als Zuschauer, wo ich das
gesehen. Du merkst nämlich an vielen Szenen, auch an anderen Sachen, dass er Sachen extra, er macht Ermittlungen extra, zieht in die Länge oder trifft extra Entscheidungen, damit er jemandem extra oder mit Absicht irgendwie gewaltsam Scheiße zufügen kann. Da ergibt das Ende sehr großen Sinn.
Natürlich. Aber ja, so viel, glaube ich, zur Liste von den 80s.
Ich finde, bei den 90s wird es dann nochmal schwieriger. So, weil du hast auch die ganzen Trash-Classics, die eigentlich in deinem Herzen sind.
Genau.
Auch bei den 80s. Aber bei den 90s hast du einfach so die so Blockbuster, viele, die einfach so solche Game-Changer sind.
Das ist so, ja. Wollen wir mit Platz 5 beginnen, oder wie?
Weißt du was? Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich zwei große aus dem Weg räume, an denen nichts vorbeigeht.
Okay,
weil ich werde mehr Schwierigkeiten haben, die anderen auszuwählen.
Okay, sag.
Es ist ein Actionfilm, deswegen müssen wir es erwähnen.
Sag.
Heat. Heat ist ein Actionfilm.
Ja, gut.
Wenn Thief ein Actionfilm ist, dann ist Heat erst recht ein
Actionfilm. Okay, ja, Heat sowieso haben wir in meiner Podcast-Folge besprochen.
Also, so,
Heat ist ein Alltimer.
Wenn du sagst, okay, das ist ein Cheat, dann nehmen wir den nicht, aber Heat ist eigentlich
ja,
so.
Ja.
Heat und natürlich für mich der wahrscheinlich beste Straight-Action-Film.
Terminator 2.
Ja, Judgment Day.
Ja,
Tag der Abrechnung.
Ja. Muss man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, so.
Arnold Schwarzenegger. Terminator 2. Judgment Day. This time he's back. For good. Trust me.
Ein Film, der nach 30 Jahren immer noch fly aussieht.
Mhm.
Die Effekte sind nicht dated. Die Action ist der totale Wahnsinn.
Mhm.
Für mich auch James Camerons bester Film.
Ja, definitiv.
Ein Meisterwerk. Ein Action-Meisterwerk. Mhm. Ein Wunder. So ein Film kommt sehr selten rüber. Der macht immer noch Spaß.
Safe.
Die Effekte sind unfassbar.
Mhm.
Auch eins der härtesten Poster all time.
Ja, safe.
Sorry, aber
safe.
Das ist die Szene, wo er sich die Jacke, wo er dort in den Motorradclub geht. Nackt. Wie sagt er so irgendwie so?
I like your glasses oder irgendwie.
I like your glasses, your keys and your boots,
yeah,
please.
Yeah,
und
die
also,
diese dann Biker, dann
zerstört er doch den gesamten Club. Und dann setzt er sich die Brille auf. Boah,
geisteskrank.
Also die zwei müsste ich schon mal rausrollen.
Ja, so ein bisschen, da muss ich mitgehen. Da kann ich einfach auch nur mitgehen. Weil
ich finde, nichts schreit 90s Action so sehr wie der nächste Film. Vor allem, weil Keanu mitspielt und mein Liebling Dennis Hopper als wahnsinniger Terrorist. Speed,
ja.
Pop quiz, hotshot.
There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do?
Speed ist überkrass.
Sehr nice. Sehr guter
Speed
Film.
Speed ist überkrass.
Sehr guter Film.
Weil du hast richtig gemerkt, damals waren alle Actionfilme mit so einer Premise. So, du hast richtig gemerkt, Filme, also du weißt, wie das Pitch-Meeting lief beim Produzenten. Stell dir mal vor, es ist eine Bombe an einem Bus und du musst Leute retten. Aber hier, folgendermaßen, pass auf. So, du redest so mit den Producern so.
Yeah.
Wenn der Bus unter 50 Meilen pro Stunde fährt, dann explodiert die Bombe.
Ja, also genau.
Du musst den Bus immer schnell genug fahren, damit die Bombe nicht... Also du siehst schon, du weißt schon, du merkst, damals wurden Filme so gepitcht mit so einer Idee. Genau. Aber es hat funktioniert.
Ja, es hat funktioniert.
Der Film ist überkrass.
Der geht wirklich sehr hart dafür.
Ja, weil das ist natürlich in viel besserer Form als Under Siege 2, Aber dadurch, dass der Bus ständig in Bewegung ist, ist ständig was los.
Genau, genau.
Es gibt keine Pause wirklich.
Ja,
so.
Safe. Ja, geh ich mit. So. Speed ist ein sehr guter Film, ja. Ja, das waren schon drei, ja? Jetzt noch zwei.
Das wird so schwierig. Guck mal, Rush Hour müsste eigentlich auch mit rein als Action-Komödie.
Natürlich, ja.
Ich würde es vielleicht jetzt nicht erwähnen.
Ja, würde ich jetzt auch nicht, für mich ist es so Action-Comedy.
Ich finde, Die Hard 2 könnte man nicht erwähnen, aber wir haben schon einen. Ich würde jetzt gehen mit John Woo's Hard Boiled.
Okay, ja.
Für mich das asiatische Action-Meisterwerk. Ich muss aber sagen, ich habe leider die Supercop-Filme nicht gesehen. Oder ich meine Police-Story-Filme nicht gesehen mit Jackie Chan.
Ah, die sind sehr gut. Die sind sehr nice, ja.
Ich habe gehört, dass es auch absolute Action-Wunder sein sollen, vor allem durch die Stuntarbeit. Also
ist so.
Ich glaube, die meisten wurden in den 80s gedreht, aber trotzdem.
Ich weiß nicht mehr,
Ich glaube, Teil 1 und 2 80er, Teil 3 in den 90ern, da kann ich nicht mitreden.
Ja, weißt du? Ich habe die halt auch schon es muss schon 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr her sein, wo ich die gesehen habe. Deshalb, ich kann mich nicht mehr gut an diese Filme dran erinnern. Müsste ich auch wieder sehen, aber ja, die Police Story Filme mit Jackie Chan, die waren auch sehr gut. Das stimmt schon auch. Und sonst noch ein Film?
Nee, ich habe zwei noch. Das wären jetzt drei, weißt du?
Ah ja, stimmt.
Nee, du hast recht, nur
eine.
Nein,
nur noch eine.
Nein, guck mal, ganz katastrophal schwierig.
Heat, Terminator 2.
Ja, ja. Speed.
Speed, Hardboiled, noch eine.
Ganz schlimm, guck mal.
Du kannst einen nennen und sonst noch eine Honorable Mention.
Okay, guck mal, Con Air.
Ja, habe ich auch.
Con Air ist dort, aber das Gleiche ist, wenn ich Con Air nehme, was ist dann mit Face-Off? Ja. Ich finde Con Air besser als Face-Off. Aber Face-Off ist auch Wahnsinn.
Ja, ja, Digga, das sind zwei gute...
Also wenn du über Con Air und Face-Off sprichst, musst du eigentlich The Rock erwähnen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Macht übelst Bock.
Ja.
So Prime Michael Bay, aber so auf Dumbo geht
ja,
über Kraft.
Auf Steroiden, ja.
Eigentlich auch ein Actionfilm, wo es mehr in die Sci-Fi-Richtung geht, aber ist so ein Guilty Pleasure für mich. Independence Day.
Den habe ich noch nie gesehen.
Ah, Bruder. Aber das liegt daran, mein älterer Bruder hat mir das immer gezeigt. So weißt du? Und der hatte eine VHS-Kassette damals. Oder ich glaube so ein DVD, die hatte so ein Lenticular-Cover. So, du hast es gedreht und weißt du, kennst du diese Hologramm-Cover?
Safe.
Ich war besessen davon. Hard Target, The Negotiator. Unfassbar underrated Film.
Mit Samuel Jackson, meinst du?
Samuel L. Jackson.
Sehr gut.
Und Kevin Spacey.
Ja, stimmt.
Bruder, der Film ist übelst nice.
Ja,
der Film ist brutal nice. Ich finde den sehr, sehr underrated.
Ja, definitiv. Definitiv, ja.
Cliffhanger.
Den habe ich nicht gesehen.
Brazy. Sylvester Stallone.
Okay.
Für mich ein Action-Classic.
Mhm.
Unglaubliche Stuntarbeit,
wirklich
krass, auch einer der besten Kills in Actionfilmen überhaupt, wo Stallone einen Typen packt und ihn über Kopf in so einen Eispick reinrammt und ihn durchbohrt, Wahnsinn.
Crazy.
Viele lieben Point Break mit Keanu und Patrick Swayze.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ich finde ihn overrated, leider. Lethal Weapon 3, Eraser, Air Force One.
Eraser, sehr nice. Mit Arnold Schwarzenegger.
Hard Target, True Lies.
True Lies.
Mit Arnold Schwarzenegger.
Und James Cameron, ja.
Wie gesagt, Sudden Death hat Bock gemacht. Ich finde, Ronin ist auch ein Actionfilm.
Ronin? Hast du Assassins gesehen? Von
Sylvester
Stallone und Antonio Banderas?
Nee.
Bro, der geht auch behindo.
Ich sag dir, guck mal, ich würde jetzt...
Deep Cover hast du nicht gesehen.
Leider
Deep Cover
nicht.
Ist underrated des Todes mit Lawrence Fishburne.
Naja, eigentlich müsste man Matrix nennen, ne? Matrix ist auch Action,
ja,
aber...
Ja.
Leon, der Profi?
Ja, da bin ich raus.
Magst du nicht?
Oder ich müsste ihn wieder schauen, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich enttäuscht.
Okay, Total Recall, Bruder.
Weit.
Total Recall.
Weit. War okay. War
aber nice. Ich glaube echt... Ich nehme The Fugitive mit Harrison Ford, 1993.
Ah, von dem, ja, den muss ich schauen.
Andrew Davis.
Also herhören. Wir suchen einen Mann, der seit 90 Minuten auf der Flucht ist. Unverletzt kann er 4 Meilen pro Stunde auch in schwierigem Gelände schaffen. Daraus ergibt sich ein Radius von 6 Meilen. Ich verlange von jedem, dass er jede Tankstelle, jedes Haus, jedes Lagerhaus, jeden Bauernhof, jeden Hühnerstall, jeden Schuppen und jede Hundehütte in dieser Gegend gründlich durchsucht.
Typische Geschichte, ein Typ wird verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben. Es ist aber alles eine Verschwörung. Er flüchtet durch Glück. Also der Gefängnistransporter hat einen Unfall, er schafft es auszubrechen und hat nur wenig, also hat nur ganz wenig Zeit unterzutauchen und seine Unschuld zu beweisen. Brazy Film macht geisteskrank Bock, Alter. Ja. Wirklich, macht geisteskrank Bock. Ich glaube, das wäre mein Pick 5 mit einer großen Honorable Mention für Con Air, was einer der lustigsten Filme aller Zeiten ist. Ja, Wahnsinn. Ja. Cyrus the Virus von John Malkovich und Nicolas Cage mit schulterlangen Haaren.
Und diesem weißen Tanktop.
Weißes Tanktop.
Das ist so legendary.
Put the bunny back in the box. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, sein Name ist Cameron Poe.
Dicke. Ich glaube, also eben bei Heat bin ich dabei. Bei Terminator 2 bin ich auch dabei. Boah, welche drei Filme würde ich sonst noch sagen? Boah, gut, wir haben Die Hard, haben wir schon bei der ersten Liste gehabt.
Boah, es ist nicht einfach.
Es ist wirklich nicht einfach. Speed ist halt wirklich ein nicer Film. True Lies ist ein nicer Film. Assassins, The Rock, Eraser, Con Air, Face Off. Who Am I mit Jackie Chan fand ich auch sehr nice.
Hast du Demolition Man geguckt? Mit Stallone und Wesley Snipes?
Ja, aber den fand ich nicht so
nice. Okay, ich habe gehört, der soll overrated sein.
Den fand ich trash.
Okay.
Boah, ich glaube, ich würde, um ein bisschen Abwechslung zu nehmen von deiner Liste, ich glaube Ronin.
Okay.
Ronin mit, directed von John Frankenheimer, glaube ich.
Ja,
mit Robert De Niro und Jean Reno. Hat sehr, sehr nice... Ist so low-key, alles so ein low-key Style, wie sie sich da immer treffen in dieser Lagerhalle und sie da treffen und sie abmachen, was für Missionen sie jetzt haben und so, und diese Autoszenen, wie die auch gefilmt sind da in, wo spielt das, in Paris oder Marseille, glaube ich?
Marseille.
Bro, mit diesem BMW und alles, Bruder, das geht so hart.
Das geht crazy.
Das geht so crazy. Also ich glaube, ich würde Ronin nehmen. Dann habe ich noch zwei Filme. Boah, was soll ich nehmen? Was soll ich noch nehmen? Ist für dich King of New York ein Actionfilm?
Nee. Nein. Aber ich fand ihn nicht geil.
Ich fand ihn nice.
Ich fand ihn leider nicht so gut.
Wirklich?
Mm-mm.
Boah, welchen so. Ja, ich glaube, ich würde auch. Also Speed, True Lies, Assassins, The Rock, Eraser, Con Air, Face Off. Bro,
Rumble in the Bronx.
Ja, Bro, was soll ich da noch für Filme nehmen? Man könnte die alle zusammen nehmen.
Fandst du Bad Boys gut, den ersten? Ich fand den nämlich Katastrophe.
Ja, ich fand den okay. Ich fand den jetzt nicht so krass. Ich würde sonst sagen Assassins, Sylvester Stallone und Antonio Banderas. Den würde ich noch nehmen. Und ich habe noch einen, oder? Oder habe ich noch? Oder habe ich keinen mehr? Was habe ich jetzt gesagt? Heat, Terminator 2, Ronin. Assassins und sonst noch.
Weißt du, was eigentlich auch ein Actionfilm ist?
Welcher?
Die große Spy-Franchise. GoldenEye, James Bond, GoldenEye.
Habe ich nicht
1995. Gesehen. Echt nicht?
Und ich glaube, einen habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob es den von.
Brosnan ist der Gold Bond, Bro.
Ja, wirklich?
Safe.
Okay.
Safe. Okay. Und GoldenEye ist wirklich nice.
Ich glaube, den habe ich mal gesehen, aber als Kind. Ist schon zu lange her.
Wobei ich sagen muss, ich finde. Tomorrow Never Dies, glaube ich. Der zweite,
Brosnan Bond
finde ich fast sogar noch ein Ticken nicer.
Okay, krass. Nein, ich glaube, ich würde sonst noch sagen, boah, ich nehme True Lies.
Okay.
Von James Cameron mit Arnold Schwarzenegger und
Jamie Lee Curtis.
Ja, Mann, der geht auch hart.
Der geht Dumberino.
Und als Honorable Mention The Specialist 1994. Mit Sylvester Stallone.
Hab ich nicht geguckt.
Sharon Stone und James Cameron. Und James Woods als Bösewicht. Den habe ich mal auf Netflix gesehen.
Okay.
Ist underrated.
Okay.
Würde dir, glaube ich, auch gefallen.
Wie findest du Last Action Hero?
Funny.
Ist cool.
Hat mir gefallen, ja.
Ist ganz lustig.
Ja.
Aber safe. Ist kein
Nein, es ist kein, so kein Banger. Ist kein Alltimer. Ja, 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 ja.
Ja, gut, Bruder. Ich habe mir sehr viele auch Action-Trash-DVDs noch geholt und
Blu-rays. Ja, ich hab's gesehen.
Ich bin gespannt, vielleicht ändert sich ja meine Liste.
Mhm.
Aber danke, dass du dabei warst bei diesem Mammut-Talk über Actionfilme.
Natürlich,
das hat auch einfach Bock gemacht.
Ja, es hat Spaß gemacht, natürlich,
Bro. Es macht manchmal Spaß, auch über was anderes zu reden. Wie gesagt, ne, über Horror geht immer, aber ich finde...
Ja, über Action kann man immer reden, ja.
Ja, weil Action ist einfach auch irgendwo die Essenz des Kinos.
Ist so.
Die ersten Kinofilme waren, also im breiten Sinne Action und Aktion, Sachen in Bewegung, Movement. Ich meine, die Charlie Chaplin-Filme oder Buster Keaton oder Harold Lloyd, diese ganzen Stummfilmleute, die dort mit Stunts arbeiten, ist ja so gesehen, das sind ja Prototypen von Actionfilmen.
Genau, genau.
Ja, wo dieses, du kennst doch das, wo diese, das Haus über den fällt und er steht genau in der Tür, diese Klappe fällt um, so.
Genau.
Das sind ja eigentlich Action-Stunts. Deswegen Action an sich im, in der Kinogeschichte geht ja bis zum, bis zur Erfindung des Films zurück.
Genau, genau.
Deswegen, du hast eigentlich eine klare Linie bis zurück zu den Anfängen. Und deswegen finde ich, ist es auch wert, sowas mal zu besprechen.
Safe.
Und, ja, ich hoffe, dass immer, dass mal wieder coole Action ins Kino kommt, die Spaß macht,
für
die es sich auch lohnt, ins Kino zu gehen und zu sagen, boah, Wahnsinn, ja, wow, so.
Ja, Mann.
Wo auch ein bisschen mehr, wo ein bisschen mehr,
Fleisch an den Knochen ist.
Mehr Fleisch an den Knochen ist. Ja. Danke, mein Bruder, das hast du sehr gut gesagt.
Ja, Mann.
Okay, meine Lieben, wir hören uns nächstes Mal wieder mit Musikreviews. Ich, wie gesagt, eine Zeit lang kam nichts, jetzt kommt, ist extrem viel wieder rausgekommen. Das wird auf jeden Fall, das werden lange Nächte des Musikhörens für mich. So. Bruderherz,
ey, danke, Bro, es war mir eine Ehre.
Im Podcast
war
sehr nice. Bei mir.
Natürlich,
hoffentlich, Mann, bald wieder.
Ja, Mann.
Ja? Und folgt Limi's Zone auf Instagram, folgt Limi bei Letterboxd, Limi96 und folgt Limi auf Twitter.
Ja, Mann.
Limi96
auch.
Ohne Punkt.
Ohne Punkt.
Wo ist der Punkt?
Bei Instagram.
Bei Instagram. Also bei Instagram Punkt.
Ja.
Okay.
Ja, Mann.
Wir hören uns, Leute. Ciao, ciao.
Goodbye.